Ja, schön, dass ihr trotz der Hitze alle gekommen seid und dass wir jetzt an dieser wichtigen Fragestellung arbeiten können, die für unsere Generation wichtig ist, aber für die jüngere Generation wahrscheinlich oder möglicherweise noch mal wichtiger werden wird. Hoffen wir, dass sie sich alle gut damit auseinandersetzen. April 1934. Es ist die Zeit, wo in Deutschland das Naziregime seine Macht immer weiter ausbreitet und alle gesellschaftlichen Institutionen Schritt für Schritt unter seine Kontrolle bringt. Vom Kindergarten über den Kegelclub bis hin zur Kirche. Alle sollen jetzt die Parolen der Nationalsozialisten verbreiten. Die Pastoren, die sich gegen eine solche Vereinnahmung wehren, sammeln sich in der bekennenden Kirche. Auch innerhalb der bekennenden Kirche gab es eine große theologische Unterschiedlichkeit. Aber es waren doch dort sehr viele auch mit dabei, die uns sehr, sehr nahestehen, die für einen ganz eindeutigen bibeltreuen und evangelistischen Kurs einstanden, so etwa die Brüder Wilhelm und Johannes Busch. Und um den Letzteren geht es mir. Wolfgang Bühne hat die Biografie mitgebracht, die Johannes Bruder, nämlich Wilhelm, über ihn geschrieben hat. Und es gab folgende Situation. Im April 1934 wird Johannes Busch als Herz des kirchlichen Widerstandes in Witten entdeckt und nach Windheim bei Minden strafversetzt. Auch Wilhelm Busch wird in diesen Jahren ja häufiger die Verfolgung durch die Gestapo zu spüren bekommen. Ein heftiger Sturm bricht aus, die Gemeinde in Witten sprach spontan diese Anordnung des Staates die Rechtmäßigkeit ab. Und Johannes Busch schrieb damals an seine Mutter: Nun hast du uns zwei Jungen mit solcher Liebe großgezogen und nun wirst du bald zwei abgesetzte Pfarrer als Söhne haben. Was ist das schwer für dich? Aber liebe Mama, ich kann es vor Gott bezeugen, ich habe diesen Weg nicht provoziert. Wir haben hier wirklich nichts anderes getan, als unerschrocken das Evangelium zu verkündigen. Heilige uns in deiner Wahrheit. Aber weißt du, wenn man einmal so weit ist, dass man aller menschlichen Voraussicht nach in nächster Zukunft Amt und Brot verliert und dann mit Weib und Kind allein dasteht, dann spürt man, dass Illusionen nicht mehr weiterhelfen. Wenn man da nicht den vollen Trost des Heilandes und seine Verheißung hätte, dann käme man nicht einen Schritt weiter. Und wie reagierte die Mutter? Sie antwortete kurz und schrieb unter den Brief: Eure Mutter, die sich an euch freut. Der Konflikt, den Johannes Busch beschreibt, begleitet die Christen, nicht nur die Pastoren, sondern alle Christen, die bereit sind, den Herrn zu bezeugen, durch alle Jahrhunderte. Wie sollen wir uns gegenüber dem Staat verhalten? Und dieser Konflikt spitzt sich immer dann zu, wenn der Staat zunehmend totalitäre Tendenzen zeigt. Gemeinde unter Druck. Wie soll man dann reagieren? Sich anpassen oder wegducken? Nicht alle Pastoren sind zur Nazizeit den Weg von Johannes Busch, von Wilhelm Busch, von Dietrich Bonhoeffer oder Friedrich Bodelschwingh, dem Jüngeren, gegangen. Nicht alle Pastoren haben dafür gekämpft, dass die Kirche ihre wahre Botschaft verteidigt. Nicht alle wurden bekennende Kirche. Einige haben versucht abzutauchen, unter dem Radar zu bleiben, ja nicht aufzufallen. Einige haben ihr Schweigen gegenüber dem Unrecht als Demut, Leidensbereitschaft und Glaubenstreue gedeutet. Andere Theologen haben die Vermischung von Staat und Kirche und damit natürlich die Vereinnahmung der Kirche, denn immer wenn es diese Vermischung gibt, wird die Kirche vereinnahmt, aktiv unterstützt und vorangetrieben. Sie sammelten sich unter anderem bei der Bewegung der sogenannten deutschen Christen. Die haben die Hitlerbewegung als von Gott gegeben befürwortet. Wer fromm ist, sagten sie, muss die Parolen Hitlers unterstützen und darf sich nicht mehr dagegen stellen. Und so vereinnahmten sie die Kirche für eine politische Botschaft und marschierten stromlinienförmig im Takt des Zeitgeistes mit. Sie wurden, wie wir heute sagen würden, eine NGO der Zivilreligion. Und wie oft, das ist ja oft passiert in der Kirchengeschichte, dass man Staat und Kirche miteinander vermischt, dann werden politische, menschliche Ziele plötzlich spirituell aufgeladen, behandelt wie eine göttliche Offenbarung. Für die herrschende politische Meinung ist das sehr praktisch. Für die herrschende politische Meinung ist das sehr praktisch, dass die EKD fast nur noch linkspolitische Themen verfolgt und propagiert an ihrer Spitze, weil damit das politische Handeln gewissermaßen religiös legitimiert und aufgeladen wird. Und die römisch-katholische Kirche versucht mit eiligen Schritten dem hinterherzulaufen. Um auf solche Entwicklungen vorbereitet zu sein, muss die Gemeinde Jesu dringend ihr Verhältnis zum Staat klären. Was ihr dort übrigens von Johannes Busch seht, ist das Titelbild des Buches, das auch auf dem Büchertisch von Wolfgang Bühne liegt. Und ich empfehle sehr, das mitzunehmen. Wir fragen also, was sind wir als Christen, die in ihrer Welt, in ihrem System leben, Staatsbürger oder Untertanen? Sind wir Staatsbürger oder Untertanen? Und der Untertitel, die Gemeinde und ihre Obrigkeit. Das macht nochmal deutlich, dass jede Gemeinde ihre spezielle Obrigkeit hat. Das heißt, bezogen auf ihre Zeit. Wir haben ein anderes Gegenüber als die Christen im ersten Jahrhundert, als die Geschwister in der DDR bis vor 30 Jahren, als die Zeitgenossen heute in China. Und wir werden gleich sehen, warum das wichtig ist, dass die Gemeinde sich auf ihre Obrigkeit einstellt. Also damit ist auch nicht die Obrigkeit der Gemeinde gemeint, also die Gemeindeleitung, sondern die Obrigkeit, der sich die Gemeinde jeweils in ihrer Zeit, in ihrem Land, in ihrem kulturellen Kontext gegenüber sieht. Staatsbürger und Untertan. In ruhigen Zeiten erscheint das wie eine Randfrage, auf die man gar nicht viel Zeit verschwenden muss, wie sich denn die Gemeinde zu ihrer Obrigkeit verhalten solle. Aber in Zeiten wie den unseren wird das Ganze sehr viel spannender. Wie reagiert Gemeinde, wenn die Luft dünner wird, wenn der Druck stärker wird? Das ist die Frage. Und zwei Faktoren möchte ich noch mal kurz benennen, die wir auch als Gemeinde in Form von Druck besonders zu spüren bekommen. Da ist einmal der weltanschauliche Druck, ganz klar. Die herrschende Mehrheitsmeinung stellt ja einen Dauerangriff auf das biblische Menschenbild dar. Die Mehrheitsmeinung über Familie, über den Genderismus, über das Erziehungsverständnis, über den Umgang mit dem Islam. All das macht dauerhaft Druck auf das biblische Menschenbild. Und diese Wirkung wird dadurch verstärkt, dass die Mehrheitsmeinung, darüber sprachen wir gestern, inzwischen eine zivilreligiöse Dogmatisierung erreicht hat. Also politische Auffassung wird zum religiösen Bekenntnis hoch spiritualisiert gewissermaßen. Und wo das geschieht, bekommt ein Staat immer totalitäre Züge. Man kann sagen, aus der Mehrheitsmeinung wird die Einheitsmeinung. Aus der Mehrheitsmeinung wird die Einheitsmeinung. Mehrheitsmeinung, dagegen kann man als Minderheitenmeinung noch diskutieren. Einheitsmeinung, wenn man die in Frage stellt, befindet man sich nach der Definition, die wir gestern hörten, schon fast außerhalb der Gesellschaft. Und aus dieser Dynamik, aus Mehrheitsmeinung wird Einheitsmeinung, erfolgt dann eine zunehmende Verengung dessen, was wir den Meinungskorridor nennen oder die Grenzen der Sagbarkeit. Also das, was Sie noch sagen können, ohne dass Ihnen die faulen Tomaten um die Ohren fliegen, ich spitze das jetzt mal etwas zu, wird immer weniger. Der Meinungskorridor wird immer schmaler, wie Sie sich zu speziellen Fragen der Sexualität, der Migrationspolitik, der Klimafrage, des Menschenbildes überhaupt, des Islam und so weiter äußern. Die Sagbarkeitsgrenzen werden immer mehr zusammengeschoben. Und das Schlimmste, was dadurch bewirkt wird, ist, dass bei vielen die Schere im Kopf ansetzt. Dass sie bestimmte Dinge gar nicht mehr zu sagen, manchmal dann auch nicht mehr zu denken wagen. Und so kommt es zu einer sukzessiven Zerstörung der Meinungsfreiheit entgegen von Artikel 5 des Grundgesetzes. Es ist vor einiger Zeit ein hochspannendes Buch erschienen von Birk Meinhardt. Einige, die die DDR erlebt haben, werden sich vielleicht noch an ihn erinnern. Er war Journalist in der DDR. Vera Lengsfeld hat auf ihrem Blog eine gute Rezension dazu geschrieben. Also lesen Sie den Blog von Vera Lengsfeld, dann können Sie auch diese Rezension finden. Er war kein Dissident, sagt Vera Lengsfeld, aber er lehnt es ab, stellvertretender Chefredakteur zu werden, weil er nicht die Parteianweisungen an seine Kollegen weitergeben wollte. Immerhin, Birk Meinhardt. Er macht nach der Wende eine steile Karriere, vor allem bei der Süddeutschen Zeitung, also einer der renommiertesten Tageszeitungen Deutschlands. Und zunächst kommt er sich vor wie im journalistischen Paradies, wie er sagt. Aber dann macht er einige Erfahrungen, die ihn zunächst nachdenklich und am Ende erschüttert zurücklassen. Er merkt, wie ihm Fesseln angelegt werden, wie ihm wieder Fesseln angelegt werden, das, was er recherchiert hat, zu schreiben. Warum? Weil es nicht ins Meinungsbild passen könnte. Weil es möglicherweise Tendenzen, die man nicht stützen möchte, Vorschub leisten könnte. Und Meinhardt analysiert in diesem Buch, das er bezeichnenderweise nennt, wie ich meine Zeitung verlor. Also damit meint er die Süddeutsche, aber das Ganze ist wesentlich grundsätzlicher. Gemeint, wie ich meine Zeitung verlor. Er analysiert dort, wie die gesamte Berichterstattung, nicht nur die der Süddeutschen, sondern der überwiegende Mehrheit seiner Kollegen, wie er sagt, nur noch in eine Richtung gebürstet ist. Er trifft plötzlich auf eine nie für möglich gehaltene Einheitsfront unter den Kollegen. Und er sagt, dabei würden große Teile der Realität gemeinschaftlich, geschlossen und uniform ausgeblendet. Und er vergleicht das dann mit Spänen, die sich nach einem Magneten ausrichten. So identisch, schreibt er, zeigen sich eigentlich nur Späne, die sich nach dem Magneten ausrichten. Birk Meinert, ein ziemlich neues Buch. Und angesichts dieses Befundes ist es so umso alarmierender, dass dieselbe Gruppe fordert, noch mehr Macht zu erhalten. Sie wird ja auch, also die Medien werden ja demnächst, also nicht nur die, die öffentlich-rechtlich sind, sondern auch Zeitungen vom Bund mit mehr als 220 Millionen Euro gefördert werden. So viel zum Thema unabhängiger Journalismus. Ist ja die Frage mal, wer kriegt diese Fördermittel? Aber sie fordern noch mehr, sie wollen noch mehr. Sie sagen jetzt schon offen, Meinungsfreiheit dürfe nicht zu weit gehen. Am 19.8., also vorgestern, schreibt Mark Schieritz in der Wochenzeitung Die Zeit unter der Überschrift Rettet die Wahrheit. Im Prinzip kann ja jeder meinen, was er will. Für die öffentliche Debatte aber und ihre Teilnehmer, Medien, Politiker, Betreibung von Internetplattformen gilt dieser Grundsatz nur bedingt. Nicht alles, was gesagt wird, muss auch gedruckt, besprochen oder ins Internet gestellt werden. Ein Meinungszoo ist kein pluralistischer Diskurs. Also er sagt, es gibt einerseits den Diskurs, die Debatte, aber dann gibt es noch diesen Meinungszoo. Und dieser Meinungszoo hat möglicherweise kein Recht, künftig in den Medien vorzukommen, fordert Mark Schieritz vorgestern in der Zeit. Also aktueller geht's nicht. Und was er beispielsweise für Meinungszoo hielte, wären positive Äußerungen über Trump. Nur ein Beispiel. Und wir merken natürlich, wie gefährlich das wird, unabhängig davon, wie wir nun zu Trump stehen. Darum geht's hier auch gar nicht. Woher weiß man, was richtig und was falsch ist? Brauchen wir ein Wahrheitsministerium? Brauchen wir eine neue Pravda? Die Wahrheit? Es wird alles zur Machtfrage. Verstehen Sie, was man über Gender, Menschenbild, Sexualität, Kindererziehung sagen kann, wird alles zur Machtfrage. Und der Zeitredakteur ist nicht der Einzige. Es haben neulich auch Autoren wie Sascha Lobo oder Sibyl Schick oder der Starpianist Igor Levit die Abschaffung der Meinungsfreiheit gefordert. Und eine Journalistin der Frankfurter Rundschau twitterte anlässlich der Entlassung von Uwe Steimle durch den MDR: Ja, natürlich darf man seine Meinung äußern, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Verstehen Sie, aber wenn man für das Äußern einer Meinung seinen Job verliert, wie kann man dann noch von Meinungsfreiheit sprechen? Sofern sich diese geäußerte Meinung innerhalb des Rahmens der Verfassung bewegt, und die Einlassungen von Uwe Steimle haben sich definitiv im Rahmen der Verfassung bewegt. Indem weite Teile der Medien sich in die große zivilreligiöse Front einfügen, können sie aber ihre Kontrollfunktion, die sie eigentlich gegenüber der Politik haben, nicht mehr wahrnehmen. Und umso wichtiger werden alternative Informationskanäle, elektronische Medien, Blogs, Homepages. Derer versucht man aber auch habhaft zu werden, wie wir das gestern gesagt haben. Also das ist das eine. Weltanschaulicher Druck. Und früher oder später zielt diese Entwicklung darauf, dass aus weltanschaulichem Druck auch gesetzlicher Druck wird, also administrativer Druck durch konkrete Gesetze, Verordnungen, Verbote. Über das Konversionstherapiegesetz haben wir gestern gesprochen. Wenn es nach den Vertretern des Bundesrates gegangen wäre, hätte man das noch sehr viel schärfer und enger und rigider formuliert, als es dann glücklicherweise geworden ist. Und die spannende Frage wird sein, dazu kommen wir heute, ob auch einige Bestimmungen des Corona-Regimes in diese Kategorie des administrativen Drucks eingeordnet werden können oder müssen. Und schon diese wenigen Stichpunkte, die ich jetzt angedeutet habe, belegen, dass der weltanschauliche Druck zunimmt und dass wir als Gemeinde Jesu Christi unser Verhältnis zu unserem Staat, und das betrifft nicht nur die Gemeindeleitung, das betrifft jeden einzelnen Christen, egal wie alt er ist, klären müssen. Und ich möchte das versuchen in der vor uns liegenden Zeit, indem wir drei Punkte untersuchen. Wir fragen zunächst nach der Autorität der Obrigkeit. Worin liegt sie begründet? Zweitens werden wir nachdenken über die Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit, also gegenüber ihrer Obrigkeit innerhalb ihrer Zeit. Und in einem letzten Schritt werden wir dann nach der Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit fragen. Also die Autorität der Obrigkeit, die Aufgabe der Gemeinde und die Abgrenzung der Gemeinde. Worin ist die Autorität der Obrigkeit begründet und was meint der Begriff? Die biblischen Schlüsselstellen sind natürlich Römer 13 und 1. Petrus 2, 13 bis 14. Man kann auch noch Titus 3, Vers 1 dazu nehmen, eine kurze Bemerkung. Aber dann natürlich die Aussagen Jesu in Johannes 19, Vers 11 und Markus 12, 13 bis 17. Was ist mit Obrigkeit gemeint? Zunächst Römer 13. Dieser erste Abschnitt, bei dem sind wir noch am frischesten, der wird der komplizierteste wahrscheinlich werden. Und wenn ihr den geschafft habt, wird es dann noch mal ein bisschen bequemer, hoffe ich. So, also, was bedeutet Obrigkeit? Römer 13, 1, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Das steht übrigens im Griechischen Singular, nicht Plural, der Obrigkeit, die über ihn gesetzt ist. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehende Obrigkeit aber ist von Gott eingesetzt. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Alle Obrigkeit in Vers 1 und Vers 2 und dann der andere Begriff, göttliche Ordnung. Kommen wir zunächst zur Obrigkeit. Exousia im Griechischen. Es handelt sich um eine Stiftung Gottes. Exousia bedeutet so viel wie Vollmacht oder Recht. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Da steht der gleiche Begriff Exousia. Und er steht hier im Singular. Und dazu kommt als weitere Erläuterung der Begriff Diatäge, Tuteu, also Anordnung Gottes oder Ordnung Gottes. Also ein Konzept, eine Struktur, eine Anordnung Gottes. Das ist die Obrigkeit nach Römer 13. Und man kann das am besten zusammenfassen und so hat es auch die solide Theologie getan. Es handelt sich hier, man kann es am besten beschreiben mit dem Begriff der Schöpfungsordnung. Etwas, was Gott gegeben hat, ein Prinzip, das er eingesetzt hat, ist von Gott und mit seinem göttlichen Stempel versehen. Und ein solches Prinzip, das müssen wir verstehen und das wird noch sehr wichtig werden, wie ihr im letzten Teil des Vortrags merken werdet, ist mehr als eine einzelne Person. Dieses Prinzip, dieses Konzept ist vor den einzelnen Menschen da und wird dann von einzelnen Menschen ausgefüllt. In genau diesem Sinn hat Jesus gegenüber Pilatus denselben Begriff gebraucht. Er hat gesagt, du hättest keine Exousia, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Keine Vollmacht. Das heißt nicht, du bist die Exousia, Pilatus. Du bist der Amtsträger, aber du bist nicht die gesamte Exousia. Sondern du hast eine Autorität, Kraft deines Amtes, die dir von Gott verliehen wurde. Und als solcher Amtsträger bist du in diese Ordnung eingebunden. Du hast eine geliehene Autorität. Das meint Exousia. Du hättest keine, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre, wenn es nicht diese göttliche Stiftung, diese Schöpfungsordnung der Obrigkeit gäbe. Und darin ist die Obrigkeit zum Beispiel vergleichbar mit der Familie oder mit der Ehe. Das ist ebenfalls eine Schöpfungsordnung, die vor dem Menschen da ist und die deshalb überpersönlich ist. Weshalb einzelne Menschen in sie eintreten können. Ich sage das den Brautpaaren immer in den Traugesprächen. Die Ehe beginnt nicht mit ihnen, sondern die Ehe ist vor ihnen da. Es ist etwas, was Gott ihnen schenkt, was er ihnen zur Verfügung stellt. Es ist seine Stiftung. Und indem sie heiraten und Ja sagen zu dieser Stiftung, treten sie in diese Stiftung ein. Dietrich Bonhoeffer hat das in seiner Traupredigt aus der Zelle für seinen Freund Eberhard Bethge treffend formuliert. Er hat gesagt, nicht eure Liebe trägt die Ehe, sondern von jetzt an trägt die Ehe eure Liebe. Es ist Gottes Anordnung, es ist diese Exousia, es ist diese Diatäge Tuteu. Das ist mit Schöpfungsordnung gemeint. Und deswegen ist es auch klar, dass davon gehen wir ja auch in der Seelsorge aus, die Ehe ist immer mehr als das Zusammenleben von Mann und Frau. Deswegen, wenn Mann und Frau sich zusammentun und in eine gemeinsame Wohnung ziehen und miteinander schlafen, haben sie noch keine Ehe. Die Ehe ist mehr als der Einzelne. Sie ist Gottes Exousia, die er zur Verfügung stellt. Von Gott geschaffen, wie wir auch aus Matthäus 19 wissen. Dietrich Bonhoeffer hat uns zum besseren Verständnis dieses Zusammenhangs geholfen, indem er für die Schöpfungsordnungen den Begriff Mandat eingeführt hat. Die berühmte Mandatenlehre von Dietrich Bonhoeffer, die er in seiner Ethik entfaltet. Und mit Mandat meint er göttliche Aufträge. Ein Mandat ist ein Auftrag. Wenn Sie Jurist sind, wissen Sie das. Dann bekommen Sie von Ihren Klienten ein Mandat. Und Bonhoeffer hat 4 Mandate gefunden. Staat, Ehe und Familie, Arbeit, das ganze Feld des Arbeitslebens. Und er hat auch die Gemeinde als ein Mandat, als einen Auftrag Gottes bezeichnet. Darüber wollen wir jetzt nicht im Einzelnen reden. Aber wir wollen das vor allem beziehen auf Staat und Ehe und uns Folgendes deutlich machen. Mandat ist eine von Gott übertragene Autorität, ausgeübt durch einzelne Amtsträger. Ehemann ist ein Amt. Ehefrau ist ein Amt, das ich damit übernehme, dadurch übernehme, dass ich in diese von Gott eingesetzte Ordnung eintrete und deshalb auch als Ehemann und als Ehefrau mit den entsprechenden biblischen Bestimmungen dieses Amt erhalte. Und ich muss sagen, es war für mich als junger Mann, der kurz davor stand zu heiraten und der sich auch dieser Aufgabe bewusst war, die da auf ihn zukam, ein starker Trost, dieses zu wissen. Du bist jetzt nicht nur auf deine eigene Reife, ja, so wie reif man eben mit 25 ist, angewiesen und auf deine Kenntnis und auf deine Souveränität im Umgang mit deiner Frau, sondern du trittst in eine Stiftung ein, die Gott selbst geschaffen und die er selbst mit der Verheißung seines Segens verbunden hat. Also Mandat, von Gott übertragene Autorität, ausgeübt durch einzelne Amtsträger zur Gestaltung eines bestimmten Lebensbereiches, also hier Staat oder Familie, und das Ganze als Notverordnung gegen den Sündenfall. Also, und dadurch, dass diese Obrigkeit Mandat ist, Auftrag Gottes, darin liegt der Sinn, dass etwa amerikanische Präsidenten auf die Bibel schwören. Das ist nicht einfach nur religiöse Folklore in seiner ureigentlichen Bedeutung, unabhängig davon, wie der Einzelne zu den Inhalten der Bibel steht, sondern damit wird deutlich gemacht, weltliche Herrschaft, staatliche Gewalt hat ihre Begründung nicht in sich selbst. Der schwört nicht nur auf die Verfassung. Der schwört nicht nur auf seinen guten Willen. Sondern der amerikanische Präsident schwört mit der einen Hand auf die Bibel gelegt, die eine Hand auf die Bibel gelegt und die andere zum Schwur erhoben. Um deutlich zu machen, dieses Amt hat eine höhere Instanz, vor der es sich letztlich verantworten muss, weil Obrigkeit eine Einsetzung, eine Stiftung Gottes ist. Das ist die tiefere Bedeutung dessen. Und auch bei unseren Regierungen haben sie manchmal ja noch die Situation, dass wirklich bei der Eidesformel dann gesprochen wird, so wahr mir Gott helfe. Das ist genau das Gleiche. Also, Römer 13 und 1. Petrus 2 beschreiben dann auch, worin nun diese Beauftragung besteht. Die Obrigkeit trägt das Schwert, also sie übt das Gewaltmonopol, sie sorgt für Ordnung, sie soll die Bösen bestrafen und die Guten belohnen. 1. Petrus 2, sie soll einen stabilen Ordnungsrahmen gewährleisten, in dem die Menschen trotz des Sündenfalls zusammenleben können. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist die Aufgabe der Obrigkeit. Die Obrigkeit hat den Menschen nicht vorzuschreiben, was sie glauben sollen, wie sie denken sollen. Damit würde sie die Grenzen ihres Amtes überschreiten. Sie soll die Bösen bestrafen, die Guten belohnen. Sie soll das Schwert führen, das Gewaltmonopol verwalten, für die Polizei sorgen, die Sicherheit gewährleisten und ihren Staatsbürgern die Möglichkeit geben, innerhalb dieses geschützten Rahmens ihr Leben zu entfalten. Das ist der Grundgedanke. Bonhoeffer schreibt, die Obrigkeit kann nicht selber Leben oder Werte erzeugen. Sie ist nicht schöpferisch, aber sie schützt alles Geschaffene und insbesondere schützt sie die Menschenwürde. Sie schützt die Schwachen gegenüber den Starken. Sie tut dies mit dem Gewaltmonopol und in Einzelfällen auch finanziell, also durch Sozialpolitik, indem sie das Recht setzt und die Freiheit schützt. Das wäre ihre Aufgabe. Aber die Obrigkeit kann, das macht Bonhoeffer hier deutlich, den Menschen keinen Sinn geben und sie darf ihnen nicht vorschreiben, was sie glauben oder wie sie denken sollen. Dann kippt die Obrigkeit um in eine totalitäre Zivilreligion. Exousia diathege. Und nun kommt noch ein dritter Begriff hinzu, den Petrus in dieses Konzept einfügt. Hier brauchen wir wirklich den gesamten biblischen Befund. Und Petrus trägt gewissermaßen unter der Leitung des Heiligen Geistes noch eine weitere Differenzierung bei. Petrus spricht in 2. Petrus, 1. Petrus 2, Vers 13 und 14, ich lese das gleich noch einmal, über das gleiche Thema wie Paulus in Römer 13, nämlich Christ und Staat, Gemeinde und Obrigkeit. Und Petrus verwendet dort das gleiche Verb wie sein Apostelkollege, nämlich er sagt, ordnet euch unter. Es ist also der gleiche Zusammenhang, das gleiche Verb, hypotasso. Das heißt, letztlich stellt euch unter, wie so unter ein Dach sich stellen, so wie sich auch der Mann Christus unterordnen soll, die Frau sich Christus unterordnen soll. Das ist also eine typische Terminologie für den Umgang mit Schöpfungsordnungen, und so ist es auch hier. Ich lese die beiden Verse, 1. Petrus 2, 13 und 14, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter. Petrus schreibt nicht, ordnet euch dem Kaiser unter, ordnet euch dem Präfekten unter, ordnet euch der Kanzlerin unter, sondern er schreibt, ordnet euch zunächst mal aller menschlichen Ordnung. Und da steht wieder ein sehr ehrenvolles Wort. Nach Exousia steht hier das Wort Ktisis. Menschliche Ordnung, Ktisis. Und wissen Sie, Ktisis heißt zugleich Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Ktisis, steht da. Und dasselbe Wort haben wir hier. Ordnung, ein geordnetes System. Also, nochmal, ordnet euch unter, die Obrigkeit bei Römer 13 als göttliche Anordnung und die Obrigkeit bei Petrus als menschliche Ordnung. Interessant, ein weiterer Aspekt, die göttliche Anordnung und die menschliche Ordnung. Und jetzt müssen wir natürlich fragen, was meint menschlich hier? Menschlich meint eindeutig hier nicht fehlerhaft. Da hat jemand geschrieben, ja, da steht ja menschliche Ordnung, also müssen wir damit rechnen, dass es nicht so ganz gut läuft. Das ist hier nicht gemeint. Menschlich meint nicht fehlerhaft, sondern menschlich, anthropinä, ist hier gemeint im Unterschied zu göttlich und zu tierisch. Also wird nicht göttlich, nicht tierisch, sondern menschlich. Das heißt, auf den Menschen bezogen, für den Menschen und zugleich auch vom Menschen gestaltet. Also anthropinä, ktisis, auf den Menschen bezogen und vom Menschen gestaltet. Benedikt Peters hat in seiner Auslegung des Petrusbriefs dafür einen, wie ich finde, hervorragenden Begriff gefunden. Er nennt es menschliche Einrichtung. Menschliche Einrichtung übersetzt er das. Also eine Einrichtung, die das menschliche Zusammenleben regelt. Eine Einrichtung, die das menschliche Zusammenleben regelt. Und dann nennt Petrus drei solcher Einrichtungen, und deswegen sagt er auch alle menschliche Ordnung. Die erste menschliche Einrichtung, also Schöpfungsordnung, über die er redet, ist der Staat, die Verse 13 bis 17. Die zweite menschliche Einrichtung, über die er redet, ist das Arbeitsverhältnis, angestellter Chef, 18 bis 20. Und die dritte menschliche Einrichtung, über die er redet, ist dann Ehe und Familie, ab 1. Petrus 3. Wie soll die ungläubige Frau die gläubige Frau ist dort der Ansatzpunkt, den ungläubigen Mann gewinnen. Also ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, ein geordnetes System auf den Menschen bezogen, für den Menschen gemacht und von Menschen gestaltet. Ich fasse zusammen. Hypotasso, also fügt euch ein in die verbindliche Ordnung, die das Zusammenleben der Menschen regelt und die bei euch gilt. Und damit haben wir jetzt ein sehr differenziertes Bild und drei Ebenen, die das biblische Verständnis von Schöpfungsordnung konzipieren, die es bilden. Da ist zunächst die göttliche Stiftung, das göttliche Prinzip, Exousia bzw. Diaterge. Die Schöpfungsordnung Staat, die Schöpfungsordnung Ehe, das ist die erste Ebene. Und dann haben wir die zweite Ebene, und das ist das, was Petrus beschreibt, die menschliche Gestalt, die menschliche Einrichtung. Also Ktisis, 1. Petrus 2. eine Einrichtung, eine konkrete Gestalt, die von Menschen entwickelt wurde, die ja nicht direkt von Gott offenbart wurde. Also das römische Regierungssystem ist ja nicht göttlich offenbart, sondern von Menschen gestaltet. Sogar unser Grundgesetz steht nicht in der Bibel, aber von Menschen entwickelt nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich dabei zum Teil auf die Bibel beriefen. Ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, aller menschlichen Einrichtung, die sich in dieses Gefüge der Obrigkeit hineinordnet. Und für Deutschland heißt das dann konkret, deswegen Gemeinde und ihre Obrigkeit, ordnet euch dem Grundgesetz unter, dem Grundgesetz und der daraus resultierenden Rechtsprechung. Und dann, auf der dritten Ebene, kommen die Ämter, die einzelnen Ämter ins Spiel, die diese Ordnung anwenden und durchführen sollen. Es sei dem König als dem Obersten, Vers 13 hier bei Petrus, oder den Statthaltern. Paulus spricht in Römer 13, Vers 3 von den Archontes, von den Regierenden. Aber sowohl Paulus als auch Petrus machen deutlich, dass die konkreten Amtsträger eingebunden sind in ein größeres System, dem sie dienen. Die Bibel sagt nirgendwo einfach, ordnet euch den Königen und Regierungen unter. Paulus sagt, ordnet euch der Obrigkeit unter. Petrus schreibt, ordnet euch der menschlichen Ktisis unter. Und deswegen müssen wir diese drei Ebenen in ihrem Zusammenhang sehen, die gemeinsam das System der Obrigkeit bilden. Das göttliche Prinzip, diese von Gott vorgegebene Schöpfungsordnung, das geordnete Staatswesen, damit es keine Anarchie gibt, dann die menschliche Gestalt, je nach Land und Kultur unterschiedlich. Deshalb muss natürlich ein Christ auch die Konstitution des Landes kennen, in dem er lebt. Demzufolge muss es einen Christen interessieren, was seine Verfassung sagt. Und schließlich die persönlichen Gestalter, das sind die Amtsinhaber, die ja ihrerseits worauf vereidigt werden? Auf das Grundgesetz. Sie haben sicherlich schon die Vereidigung von Kanzlern oder Ministern miterlebt. Die müssen schwören, dass sie das Grundgesetz anwenden, schützen, verteidigen. Das versprechen sie. Sie stehen unter dem Grundgesetz, sie haben auf das Grundgesetz geschworen, sie sind auf das Grundgesetz zu behaften. Eine Ahnung davon bekommen wir mit, wenn Minister vereidigt werden. Und einige fügen dann, wie gesagt, noch die Schworformeln hinzu, so wahr mir Gott helfe. Und damit ist Folgendes deutlich. Es wird hier nicht persönliche Macht einfach verliehen. Nach dem Motto, jetzt bist du Minister, jetzt hast du den Schlüssel für dein Ministerium und jetzt kannst du machen, was du für richtig hältst. Sondern es wird zugleich Rechenschaft gefordert. Rechenschaft gegenüber der Verfassung, Rechenschaft gegenüber den anderen Staatsorganen. Vor allem aber Rechenschaft gegenüber dem Volk und Rechenschaft, das ist der Grundgedanke, gegenüber Gott. Also die Amtsinhaber, das macht man damit deutlich, müssen sich ihrerseits vor einer höheren Autorität verantworten. Ihre Amtsautorität ist nur eine abgeleitete Autorität. Keine absolute, nur eine abgeleitete. Und das haben sogar die römischen Kaiser geahnt. Sonst hätten sie nicht so viel Wert darauf gelegt, ihr Gottkaisertum zu betonen. Da ging es genau darum, wenn auch missbräuchlich durchgeführt, aber dem Amt eine höhere Würde zu geben, dass es nicht nur beschränkt sei auf die einzelne menschliche Person. Das immerhin hatten sie verstanden. Also, das ist Obrigkeit. Daraus speist sich ihre Autorität. Und damit sind wir nun ausgerüstet, um unsere zweite Frage zu klären. Was ist jetzt die Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit? Luther übersetzt, seid untertan, also hypotasso, Schlachter übersetzt, ordnet euch unter. Seid untertan bedeutet nicht, seid untertanen. Untertanen sind dadurch definiert, dass sie blind ihrem Führer folgen. Egal, was er sagt, das wird schon richtig sein, der hat die Aufgabe, nach dem Motto, wem Gott ein Amt gibt, gibt er auch Verstand, frag nicht, mach. Das sind Untertanen. Aber das ist nicht mit Unterordnung gemeint, sondern Unterordnung, das können wir ja auch an der Parallele etwa in Epheser 5 sehen, meint eine bewusste Entscheidung aus Überzeugung. Eine bewusste Entscheidung aus Überzeugung. Ich beuge mich darunter, dass ein Staatswesen nur funktionieren kann, wenn es klare Zuständigkeiten gibt, wenn es Verantwortlichkeiten gibt, wenn es Hierarchien gibt, wenn es Gesetze gibt und Gerichte und Polizei. Ich beuge mich darunter. Ich anerkenne das. Und daraus folgt dann auch, natürlich, wenn es diese Hierarchien gibt, gibt es auch Klarheit über Entscheidungswege, über Beschwerdeverfahren. Es gibt Planungssicherheit. Und deshalb halte ich mich an die Gesetze, deshalb gehorche ich dem Beamten, deswegen fahre ich rechts raus, wenn der Polizist mir seine rote Kelle zeigt, deswegen bleibe ich vor einer roten Ampel stehen und bemühe mich sogar, 30 zu fahren, wenn ich das Schild rechtzeitig sehe. Das heißt, ich respektiere die herrschenden Machtverhältnisse. Hypotasso. Diese Ämter sind unterschiedlich je nach Epoche und Kultur zustande gekommen. In der Monarchie werden die Ämter vererbt. An der Spitze des Römischen Reiches stand ein Kaiser und ein kompliziertes Machtgefüge, auch verbunden mit dem Senat dann zeitweilig. In unserer Demokratie wird alle 4 Jahre neu gewählt. Es ist Macht auf Zeit und eine funktionierende Demokratie erfordert die Gewaltenteilung. Und der Staat kann nur funktionieren, das wissen wir auch, wenn er Steuern einnimmt. Also zahle ich meine Steuern. Also widerstehe ich der Versuchung, wenn der Handwerker mir anbietet und sagt, kommen Sie, machen wir unter der Hand, wir teilen uns das, was wir sparen, an Mehrwertsteuer. Deswegen sage ich dann als Christ dem Handwerker, das finde ich nett, dass Sie das machen wollen, aber verstehen Sie, ich bin Christ. Und als solcher bin ich gewissensmäßig von der christlichen Ethik her gehalten, die staatlichen Gesetze zu respektieren. Ich stimme Ihnen zu. Die Steuergesetzgebung ist an manchen Stellen zum Himmel schreiend. Und ich finde auch viele die Verwendung bestimmter Steuern das eher dazu angetan, dass man dazu verleitet wird, Steuern zu hinterziehen. Aber als christlicher Staatsbürger darf ich das nicht. Und um des Gehorsams den Geboten Gottes gegenüber kann ich mich auf diesen Deal leider nicht einlassen, so gern ich das getan hätte. So, ich kann mich dann dafür politisch einsetzen, Gesetze zu verändern, die Steuergesetzgebung zu modifizieren. Das ist legitim. Ich kann politische Prozesse anstoßen, aber solange das Gesetz gilt und es verstößt nicht gegen biblische Aussagen, dass ich eben, wie viele sind inzwischen 17? Wir haben ja die Mehrwertsteuer wieder runtergefahren wegen Corona. Ach, wie viele sind 16? 16, ja. 16%, ja, es waren ja mal 19, inzwischen sind es wieder 16, muss ich eben mich danach richten. Das heißt, sich unterordnen. Verstehen Sie? Ich füge mich bewusst ein. Ich bejahe die Ordnung. Ich halte mich daran. Und das meinte der Herr Jesus, als er sagte, Markus 12, Vers 7, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und, die Steuern gebühren nun mal dem Kaiser, weil dessen Bild auf dieser Steuermünze steht, Vers 17 natürlich, Markus 12, Vers 17, und deswegen habe ich meine Steuer abzudrücken. Das meint reflektierte Unterordnung, mündige Unterordnung. Das ist es, was das biblische Konzept lehrt. Petrus sagt nicht, Paulus sagt nicht, tut, was man euch sagt, hinterfragt nicht, veranstaltet keine Diskussionsorgien, ein Christ hat zu gehorchen, basta. Das sagt weder Paulus noch Petrus. Im Gegenteil, er fordert reflektierte Unterordnung, nicht blind, sehend, urteilend. Totalitäre und halbtotalitäre Machthaber fordern von uns gerne blinde Unterordnung, totale Unterordnung, diskussionsfreie Unterordnung. Und nur bestimmte öffentliche Demonstrationen werden als gut und berechtigt bewertet und andere nicht. Es gibt dafür einen unverdächtigen Zeugen, der das jüngst wie ich finde, sehr hilfreich formuliert hat, Professor Wolfgang Merkel, nicht verwandt mit der Kanzlerin. Er ist einer der bekanntesten Berliner Politologen und er hat in einem Aufsatz in Cicero im Mai Folgendes gesagt. Er wundert sich, schreibt er dort, wie unkritisch die meisten Deutschen die langfristige Einschränkung ihrer Grundrechte hingenommen und sogar noch begrüßt hätten. Und Merkel ist ein ganz renommierter Politologe, also niemand, den man schnell als Verschwörungstheoretiker bezeichnen würde, also unverdächtiger Zeug. Und er sagt dann, es ist das Publikum, und damit meint er die Bevölkerung selbst, dass der Transformation vom Subjekt zum Objekt erliegt. Weg vom aktiven Bürger hin zum hingebungsvollen Adressaten obrigkeitsstaatlicher Regierungsentscheidungen. Also Professor Merkel schreibt im Mai 2020, dass er in der Bevölkerung beobachtet, dass die Leute zunehmend bereit wären, sich selbst von Subjekten zu Objekten zu degradieren, von verantwortungsbewussten aktiven Bürgern hin zu hingebungsvollen quasi Befehlsempfängern, ne? Adressaten obrigkeitsstaatlicher Exekutiventscheidungen, Regierungsentscheidungen. Unsere Ausgangsfrage fällt uns damit wieder auf die Füße, Staatsbürger oder Untertanen. Wir müssen wissen, in der Geschichte haben sich auch Christen immer wieder dazu verführen lassen, auch in der Nazi-Zeit sich wie Untertanen zu verhalten und das Ganze dann noch pseudogeistlich zu rechtfertigen. Und damit sind sie nicht nur an ihrem Volk, sondern auch an den Machthabern selber schuldig geworden. Denn Wer, wenn nicht die Gemeinde Jesu, kann den Machthabern das Konzept der Obrigkeit differenziert erklären? Wer soll das denn der Politik erklären, wenn nicht die Gemeinde Jesu Christi? Ihr seid das Salz der Erde. Und deswegen darf das Salz nicht kraftlos werden. Bonhoeffer hat recht, wenn er schreibt, Zitat, die Kirche führt die Obrigkeit erst zum Verständnis ihrer selbst. Und mit Kirche meint er die Gemeinde Jesu Christi. Die Kirche muss also der Obrigkeit erklären, welchen Stellenwert und welche Aufgabe sie in diesem Kontext hat. Und weiter, sie, die Kirche, beansprucht das Gehör der Obrigkeit. Sie beansprucht den Schutz der öffentlichen christlichen Verkündigung gegen Gewalttat und Blasphemie, den Schutz der kirchlichen Ordnung vor willkürlichem Eingriff, den Schutz des christlichen Lebens im Gehorsam gegen Jesus Christus, Klammer auf, und dazu gehört auch der Gottesdienst, Klammer zu. Und Bonhoeffer fügt hinzu, die Kirche kann von diesem Anspruch niemals lassen. Sie darf diesen Anspruch niemals aufgeben. Also als die Kirche als Ganze, die Gemeinde Jesu als Ganze und der einzelne Christ als Staatsbürger haben eine hohe Verantwortung ihrem Staatswesen gegenüber. Und darum müssen wir auch zu dieser Frage, auch zu dieser Frage der Obrigkeit den ganzen Ratschluss predigen und zeigen, dass Unterordnung reflektierte Unterordnung sein muss und kein Kadavergehorsam von Untertanen. Nochmal, seid Untertan aller menschlichen Ordnung, heißt nicht, unterwerft euch blind den Machthabern, sondern es heißt, ordnet euch im Sinne der von Gott gestifteten Schöpfungsordnung. Ordnet euch im Sinne der von Gott gestifteten Schöpfungsordnung. Bewusst reflektiert den Gesetzen unter und an der Spitze bei uns in Deutschland eben das Grundgesetz und respektiert deshalb die Ämter, die Könige, die Statthalter, die Kanzler, die ihrerseits den Auftrag haben, nach den Vorgaben des Grundgesetzes unser Land zu regieren. Ich darf das nochmal sagen. Ordnet euch im Sinne der von Gott gestifteten Schöpfungsordnung bewusst und reflektiert dem konkreten Grundgesetz, den Gesetzen überhaupt unter und respektiert deshalb die Ämter, die den Auftrag haben, nach den Vorgaben des Grundgesetzes unser Land zu regieren. Das meint Petrus, wenn er in Vers 17 schreibt, er weist jedermann Achtung, liebt die Brüder, fürchtet Gott, ehrt den König. Und das sagt unser Herr in Markus 12, Vers 17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und interessanterweise spiegelt sich genau dieses Verständnis in unserem Grundgesetz wider. Ich habe Ihnen den Artikel, der das zusammenfasst und den man eigentlich auswendig kennen sollte, hier vorne noch einmal auf der Folie präsentiert. Und ich will Ihnen das daran noch einmal zeigen. Ja, wir wissen ja, die Präambel des Grundgesetzes hat den Bezug auf Gott formuliert. In Verantwortung vor Gott und den Menschen geben wir uns diese Verfassung. Und dann heißt es Absatz 1, Artikel 20, Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer, sozialer Bundesstaat. Und dann 2 ist entscheidend. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Also die Quelle des Rechtes und der Macht sind wir. Alle Gewalt geht vom Volk aus. So, und dazu werden drei Organe gebildet, nämlich die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Klar, Gesetzgebung, die Legislative, das sind die Parlamente. Die vollziehende Gewalt, die Exekutive, das sind die Regierungen und die von ihr beauftragten Einrichtungen wie Polizei. Und die Rechtsprechung, die Judikative, das sind die Gerichte. Wir haben eine Gewaltenteilung. Absatz 3, die Gesetzgebung, also der Bundestag zum Beispiel, ist an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Der Bundestag muss alle seine Gesetze daraufhin überprüfen lassen, ob sie mit dem Grundgesetz übereinstimmen. Und schon von daher sind bestimmte Gesetzesbeschlüsse, die durchgeführt worden, mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Die vollziehende Gewalt, also die Exekutive, Frau Merkel und ihre Minister, die Landesminister, die Polizisten und so weiter, und die Rechtsprechung, also die Gerichte, sind an Gesetz und Recht gebunden. Also sie müssen sich an das halten, was der Bundestag beschließt und was das Recht besagt. Sie sehen, es ist ein System von Check and Balances, wie man sagt, von gegenseitiger Kontrolle. So war es gedacht. Und weiter verpflichtet uns die Verfassung in Artikel 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Also einer, der sich der gesamten Verfassung, der gesamten Obrigkeit unterordnet, hat mitunter in bestimmten Situationen auch das Recht auf Widerstand dagegen, wenn er denn diesem Recht treu sein will. Okay, ich denke, wir haben das verstanden, dass die Amtsträger nicht machen können, was sie wollen, sondern sich nach dem Grundgesetz zu halten haben. Und deshalb müssen wir auch als Bürger fordern, auch in dieser Situation, dass die Grundrechte wiederhergestellt werden. Deswegen ist es ein Rechtsskandal, der unsere Gesellschaft noch viel stärker aufregen müsste, als er das tut. Wir haben uns daran gewöhnt, dass fundamentale Grundrechte immer noch nicht wiederhergestellt sind. Wem von uns macht das noch auch nur eine Nachtstunde Schlafschwierigkeiten? Christen sind gute Staatsbürger, weil sie sich aller menschlichen Ordnung unterstellen. Wir machen das nicht aus Sturheit, wir machen das nicht aus moralischem Perfektionismus, sondern aus Liebe zu unserem Herrn. Wie Petrus sagt, ordnet euch aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, um des Herrn willen. Aus Liebe zu Jesus fühlen wir uns an die Gesetze unseres Landes gebunden. Aus Liebe zu Jesus. Aber aus derselben Liebe heraus, nämlich der Liebe zu Jesus, stellen die Gesetze für uns nicht die letzte Instanz dar. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nachdem wir hoffentlich verstanden haben, wie die Autorität der Obrigkeit begründet ist als Stiftung Gottes, worin die Aufgabe der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit besteht, kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Was bedeutet nun die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit? Hier nochmal das Zitat von Bonhoeffer: Die Kirche für die Obrigkeit erst zum Verständnis ihrer selbst. Vielleicht ist es ja möglich, diese Folien, wenn es eine Aufnahme gibt, dem mit hinzufügen. Andernfalls würde ich versuchen, das über meine Homepage zur Verfügung zu stellen, wolfgang-nestvogel.de. Also, dritte und letzte Frage: Wie steht es nun um die Abgrenzung der Gemeinde gegenüber der Obrigkeit? Wir haben gesehen, Unterordnung heißt, dass wir nicht blind alles mit uns machen lassen dürfen. Wir sind ja Teil des Staates. Wir sind ja gewissermaßen als die Quelle der Macht in einem Staate auch mit beteiligt. Wir können uns da auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und Petrus markiert nun diese Grenze der Unterordnung, indem er sagt, um des Herrn willen. Wenn es das Motiv ist, uns dem Herrn unterzuordnen, und er sagt das mit dem Herrn noch zweimal in 15a, er sagt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr Gutes tun sollt, auch im Sinne dessen, dass ihr dem Staat in rechter Weise dient. Und er sagt das in Vers 16 noch einmal, wir handeln als Freie, aber nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Wenn wir von unserer Freiheit Gebrauch machen, tun wir dies als Knechte Gottes, die ihm verantwortlich sind und in allem ihm Rechenschaft schulden. Und dann erinnert Petrus uns daran, was die eigentliche Aufgabe der Amtsperson ist. Und die müssen wir im Blick behalten. Wenn wir uns dort engagieren, wenn wir dort selber handeln, müssen wir auch diese Aufgabe der Amtsperson im Blick behalten, dass der Maßstab für Gut und Böse. Die Bösen bestrafen, die Guten belohnen. Und wir wissen, der Maßstab für Gut und Böse ist von Gottes Gebot vorgegeben und soll auch in den Gesetzen eines Landes seinen Niederschlag finden. Übrigens auch das Grundgesetz versteht sich prinzipiell als eine Anwendung der jüdisch-christlichen Ethik. Das war der überwältigenden Mehrheit der Väter unserer Verfassung sehr bewusst. Und sogar dezidierte Linke wie Jürgen Habermas haben das erkannt, wenn er beispielsweise sagt, also die Gleichwertigkeit aller Menschen, er nennt das der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und Solidarität kommen, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik, sagt sogar der edellinke Vordenker Jürgen Habermas. Also das kann man nicht bestreiten, dass es für unser Grundgesetz gilt. Nun sagen wir natürlich, gut, was geschieht, wenn die Machtfaktoren, die sich durchsetzen, diesen Auftrag in ihr Gegenteil verkehren, wenn nämlich die Bösen belohnt und die Guten bestraft werden. Wenn diejenigen bestraft werden, die sich für Gottes Schöpfungsordnung einsetzen, denken wir an die verschiedenen Diskriminierungsangesetze, die schon beschlossen wurden oder angedroht sind. Also wenn der Einsatz für die biblische Ethik nicht mehr als gut gilt, sondern als böse. Wenn das Eintreten für Abtreibung nicht mehr als böse gilt, sondern als gut, was sollen wir dann tun? Im selben Moment, wo Petrus uns zur Unterordnung ermahnt, erinnert er also daran, worauf wir die Amtsträger behaften sollen. Und dass wir reagieren müssen, wenn etwa der Stadtstaat Berlin erwägt in Zukunft, und das ist öffentlich gemacht worden, das ist mal so ein Versuchsballon, Medizinerstellen für Universitätskliniken nur noch an jene zu vergeben, die sich von vornherein dazu verpflichten, auch Abtreibungen durchzuführen. Haben Sie einen Aufschrei gehört? Die deutlichste Grenze der Unterordnung, also bis hierher und nicht weiter, markiert Petrus mit seinem eigenen Vorbild. Und als er das schreibt, sind diese Vorgänge ja seinen Lesern auch bekannt. Apostelgeschichte 4, Vers 17, folgende, wo sie von der Inquisition des Hohen Rates zu einem Predigtstopp aufgefordert werden und sich aber dadurch nicht bremsen lassen, sondern in Apostelgeschichte 5, nachdem man sie wieder einzufangen versucht, reagieren mit den berühmten Worten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es kursiert zurzeit eine Stellungnahme zur Auseinandersetzung um die Entscheidung der Grace Community Church, ich komme da zum Schluss noch drauf, ihre Gottesdienste wieder einzuführen, aus der Feder von Wilfried Plock und Matthias Zwart. Ich habe hier die Fassung vom 6.8.2020 vorliegen. Und dort wird auf Seite 4 in einer Anmerkung diese Aussage des Apostels insofern relativiert, als man dort schreibt, also Seite 5. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als Petrus das sagte, schleuderte er diese Worte seinen damaligen religiösen Leitern entgegen, nicht dem König Herodes. Mit anderen Worten, was ein Vertreter einer Kirche sagt, ist für uns Christen nicht verbindlich. Petrus hat lediglich der geistlichen Führung seiner Zeit mitgeteilt, dass er gegen deren Anordnung weiter evangelisieren werde. Das entspricht nicht den Tatsachen. Der Sanhedrin hatte Rechtsbefugnisse, deswegen gab es ja auch vor dem Sanhedrin einen Prozess. Der Sanhedrin hatte im Auftrag der Römer ganz bestimmte politische Rechte wahrzunehmen. Und deswegen war der Widerspruch gegenüber dieser Instanz nicht nur ein Widerspruch gegenüber der Kirche, sondern es war definitiv ein Widerspruch gegenüber dem Staat. Das müssen wir an dieser Stelle sehr deutlich sagen. Wir dürfen nicht die Aussage von Apostelgeschichte 5 dahingehend relativieren, dass man in der Weise zwar der Kirche, also kirchlichen Vertretern, widersprechen dürfe, aber nicht staatlichen. Das entspricht nicht dem historischen Sachverhalt an dieser Stelle. Petrus markiert hier eine ganz klare Grenze der Unterordnung, die man guten Gewissens nicht überschreiten darf. Und damit gibt er uns eine praktische Orientierung für unser Verhalten als Christen gegenüber unserem Staat. Und wir können das ganz einfach aufschlüsseln. Sollte der Staat fordern, was Gott verbietet, dann dürften wir dem Staat nicht gehorchen. Sollte der Staat von uns fordern, kirchliche Trauung von Homosexuellen zum Beispiel oder Teilnahme an interreligiösen Zeremonien, dann dürfen wir dem Staat nicht gehorchen. Dann, nächster Fall. Wenn der Staat erlaubt, was Gott verbietet, ist für uns dennoch Gottes Wort verbindlich. Also de facto erlaubt der Staat Abtreibung, de facto in seiner Rechtspraxis, Abtreibung aus sozialen Gründen. Trotzdem dürfen wir nicht in unserer Seelsorge dazu raten und dieses auch nicht selber praktizieren. Also, wenn der Staat fordert, was Gott verbietet, dürfen wir nicht gehorchen. Wenn der Staat erlaubt, was Gott verbietet, dürfen wir das nicht in Anspruch nehmen. Und nächster Fall. Sollte der Staat, und jetzt wird besonders spannend, sollte der Staat verbieten, was Gott fordert, dann müssen wir es trotzdem tun. Das ist unsere Abgrenzung gegenüber der Obrigkeit. Jesus als einzigen Retter verkündigen. Ich weiß noch, wie der Oberbürgermeister von Osnabrück sich fürchterlich darüber beschwert hat, dass ich im Rahmen eines Festgottesdienstes gesagt hätte, auch die Moslems würden sich einmal vor Christus verantworten müssen. Er hat mir vorgeworfen, ich würde den bürgerlichen Frieden gefährden. Und das war schon in den 90er Jahren. Das Bekenntnis zur Schöpfungsordnung gegen die Gender-Ideologie, sollte man uns dieses Bekenntnis verbieten, müssen wir trotzdem an ihm festhalten. Und wenn man uns verbietet, Gottesdienste zu feiern? Wir müssen sehen, welche Differenzierung Petrus hier vornimmt. Er sagt in Vers 17, er weist jedermann Achtung, das gilt für alle. Wir achten jeden Menschen, liebt die Brüder, fürchtet Gott und ehrt den König. Und das Verb, was für jedermann und für den König verwendet wird, ist im Prinzip das Gleiche. Also wie jedermann Ehre gebührt, so gebührt auch dem König Ehre, nicht mehr und nicht weniger. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Und von daher bekommen wir nun ein völlig neues, bewusstes Verhältnis zu unserem Staat. ob du den Staat früher verachtet hast oder vergöttert hast oder ob du ihn nur ignoriert hast. Als Jünger Jesu hast du eine Verantwortung für den Staat, in dem du lebst. Ordnet euch im Sinne der von Gott gestifteten Schöpfungsordnung bewusst, reflektiert dem konkreten Grundgesetz unter und den darauf basierenden Gesetzen, respektiert deshalb die Ämter, die den Auftrag haben, nach den Vorgaben des Grundgesetzes unser Land zu regieren und zu verwalten. Das ist das eine, was wir an dieser Stelle sagen müssen. Und nun müssen wir zum Schluss in Anwendung dessen auf ein Beispiel eingehen, das die Gemeinde Jesu zurzeit dringend herausfordert und das auch in der Einleitung zu meinem Vortrag schon erwähnt wurde. Wie weit darf der Staat in unseren Gottesdienst eingreifen? Wir haben, als es mit dem Lockdown losging, also wir als Gemeinde des BG Hannover von Anfang an gesagt, dass wir die Ausnahmesituation zunächst als eine solche akzeptieren und in dieser Zeit mit gutem Gewissen andere Wege der Verkündigung und gegenseitigen Verständigung suchen. Unter anderem haben wir ja da diesen Video-Livestream eingerichtet, der aber dann bis heute auch erhalten geblieben ist. Wir haben doch die Überzeugung, dass Gott das unter anderem auch für uns dazu genutzt hat, dass wir jetzt künftig diesen Livestream weiter produzieren sollen. Wir wollen das nicht gering achten. Wir haben in diesen Wochen vieles gelernt, was wir in die nächste Zeit mitnehmen werden. Aber wir haben auch gesagt, von Anfang an, dass wir uns nicht bequem an den Ausnahmezustand gewöhnen werden. Und unser Leitmotto war immer, wir bleiben verbunden. Und wir haben auch gesagt, dass wir diesen Zustand nicht länger grusam hinnehmen dürfen, als er unbedingt erforderlich ist. Die Begründung aber, mit der uns die Regierenden das Versammeln untersagt haben, bis dahin, und die Begründung, mit der zurzeit immer noch bestimmte Einschränkungen, nicht mehr so groß, aber bestimmte, auferlegt werden, und das ist jetzt wichtig, diesen Zusammenhang zu verstehen, war ein vermeintlicher medizinischer Befund und eine medizinische Prognose. Und dadurch bekamen diese medizinischen Thesen eine eminente theologische Wirkung. In dem Moment, wo eine medizinische These dazu führt, dass eine Gemeinde sich nicht mehr zum Gottesdienst versammeln darf, können wir nicht einfach sagen, das ist Medizin, die Mediziner unter sich ausmachen, sondern da gewinnt diese medizinische These eminente theologische Wirkung. In unserem Fall hat es dazu geführt, dass zentrale Grundrechte über längere Zeit ausgesetzt werden, die ja das Fundament unserer Demokratie bilden und bisher noch nie ausgesetzt waren, in dieser Weise in der Geschichte der Bundesrepublik, und dazu führten, dass die Gemeinde Jesu sich über viele Wochen hinweg nicht mehr versammeln durfte. Dann erhalten medizinische Bewertungen zwangsläufig eine massive theologische Dimension. Und dann können wir als Gemeinde Jesu nicht immer sagen, es geht uns nichts an. Wir können es ihm nicht entziehen. Sondern wir müssen vor Gott und den Menschen fragen, stimmt denn die medizinische Bewertung, von der die Regierenden ausgehen? Wir haben doch die Möglichkeit und auch die Pflicht, uns selbstständig zu informieren, prüfet alles. Wir verlassen uns doch auch sonst nicht darauf, was der Spiegel schreibt oder das Heute-Journal uns abends zuruft. Und deswegen ist es gut, dass die Gemeinde auch Mediziner hat. Eine Gemeinde braucht ihre Mediziner. Und ich bin dankbar, dass Gott uns mit etlichen Medizinern gesegnet hat in unserer Gemeinde, die natürlich auch für uns als Gemeindeleitung eine große Hilfe in diesen Zeiten waren. Und ich möchte Ihnen einfach kurz als Zusammenfassung einen Auszug aus einer E-Mail vorlesen, die ein Mediziner unserer Gemeinde gestern an das RKI geschrieben hat. Dieser Mediziner hat übrigens während dieser Corona-Zeit auch einen YouTube-Channel gegründet, MediTalk. Den empfehle ich sehr Ihrer Aufmerksamkeit. Und er ist einer von mehreren Medizinern, die uns sehr geholfen haben in diesen Zeiten. Er hat also gestern oder vorgestern dem Robert-Koch-Institut Folgendes geschrieben. Er befindet sich zurzeit in einer Diskussion mit Ihnen und er hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, von Anfang an war das erklärte Ziel der massiven Maßnahmen, die Kurve flach zu halten, also die Kurve der Neuinfektionen, da so das RKI das Virus sich nicht ausrotten lässt. Es gehe darum, die nötigen Krankenhausbetten, insbesondere die Intensivbetten, in ausreichend hoher Zahl vorzuhalten. Dieses Ziel haben wir zu jedem Zeitpunkt erreicht. Warum wird also nicht konsequenterweise ein täglicher Bericht über die freien Intensivbetten veröffentlicht? Zudem ein täglicher Bericht über Patienten, die wegen Corona auf einer Intensivstation behandelt werden. Ich habe mir vor einigen Minuten extra nochmal die aktuellen Zahlen besorgt. Da kommen Sie alle ran. Also Sie können einfach in das DIVI-Intensivregister gehen. Und ich kann Ihnen den Stand vom 9. Einen Moment. Ich kann Ihnen den Stand präsentieren vom 21.08.15 Uhr. also es liegt noch nicht so lange zurück. Wir haben zurzeit aktuell Intensivbehandlung sich befindende Fälle in Gesamtdeutschland. 237. Aber davon werden bei weitem nicht alle invasiv behandelt. Stand heute 15 Uhr, davon mal gerade 144 invasiv behandelt. Und wenn Sie dringend noch ein Intensivbett für jemanden suchen, dann haben Sie große Auswahl. Denn bis vor wenigen Minuten gab es in Deutschland 8.674 freie Intensivbetten. Also eine ausgezeichnete Quote, und diese Quote war immer gut. So viel dazu, wie mit Fallzahlen Unruhe geschürt. Ich lese Ihnen noch einen kleinen Absatz aus dem Brief eines unserer Docs vor. Also, tägliche Fallzahlmeldungen, meist ohne Kontextualisierung, zum Beispiel durch die positiven Rate, erzeugen lediglich Panik. Aus welchen Gründen ist die Grenze von 1.000 Fallzahlen täglich bedenklich? Warum nicht 500 oder 5.000? Also Willkür. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, haben sämtliche prognostischen Hochrechnungen versagt. Warum orientieren wir uns nicht an dem, was für den Einzelnen und die Gesellschaft entscheidend ist, nämlich ob eine Behandlung im Krankenhaus möglich ist oder nicht? Trotz langsam ansteigender Fallzahlen zurzeit bleiben die Krankenhäuser leer. Und so weiter und so weiter. Dabei setze ich ein letzter Satz. Das von Beginn an entscheidende Argument der WHO und des RKI für die Gefährlichkeit war die vermeintlich außerordentlich hohe Letalität. Dies hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Auch das müssen wir ganz klar sagen. Zurzeit bewegt sich die Sterberate immer noch unter 10.000, 9.000 und einige. Jeder Tod ist ein Toter zu viel, aber es ist im Hinblick auf eine vermeintliche Epidemie in keiner Weise signifikant. Okay, ich lasse es jetzt mal dabei. Ich will damit nur sagen, wir haben die Fakten zu berücksichtigen, wenn wir einfach schweigend dasetzen und zulassen, dass man uns den Gottesdienst wegnimmt. Und ein letztes Zitat möchte ich noch bringen von einem führenden deutschen Mediziner, der vor wenigen Tagen sagte, ich glaube vor zwei Tagen, oder drei. Tatsächlich haben wir Stand heute 9.235 Tote. Nehmen wir mal an 10.000, dann ist die Case Fatality Rate bezogen auf 1 Million Infizierte 1%, bezogen aber auf 80.000 Millionen Einwohner stehen wir immer noch bei 0,0125 Sterblichkeit. 0,0125 Sterblichkeit. Bei der Inanspruchnahme der Intensivbetten tut sich seit Wochen nichts. So. Das sind einfach mal medizinische Fakten, und die sind jetzt nicht neu. Sondern das sind die Fakten, die wir haben in einer Zeit, wo bestimmte Gazetten schon wieder Horrorszenarien verbreiten, einfach weil mehr getestet wird. Das hätte man auch vor etlichen Wochen und Monaten so wissen können. Ich empfehle Ihnen, wenn Sie sich einfach kundig machen wollen, dieses Buch von Professor Bakti und Professor Carina Reis, Corona-Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe. Da haben Sie einfach eine gute Zusammenfassung der Faktenlage. Sucharit Bakti ist einer der renommiertesten Fachleute für Infektionsepidemiologie gewesen, ein hochdekorierter Mediziner, der lange in Deutschland gearbeitet hat. Hier haben Sie einfach eine Sachinformation kurz zusammengefasst. Das muss eigentlich jeder Gemeindeleiter wissen, der mit diesen Fragen zu tun hat. Und Sie finden auch über meine Homepage unter dem Informationsmaterial weitere Quellen und auch Dokumente. Nun komme ich zu John MacArthur. Weise darauf hin, dass er zunächst mal ähnlich argumentiert hat wie wir. Sie müssen nämlich verstehen, dass der Lockdown, der jetzt erneut in Kalifornien ausgerufen wurde, schon der zweite ist. Deswegen ist das für uns besonders interessant. Und die Grace Community Church hat dann eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, die von John MacArthur und seinen Mitarbeitern entwickelt wurde. Und Anne Lemnitzer, die in Kalifornien lebt und dort auch als Wissenschaftlerin tätig ist, hat dann dankenswerterweise sehr schnell diese doch in meinen Augen kirchengeschichtliche Erklärung ins Deutsche übersetzt. Und wir haben dann in einer Kooperation an dem Text noch ein bisschen poliert. Und jetzt geht dieser Text durch die Lande, damit jeder sich ein Bild davon machen kann, wie haben eigentlich John MacArthur und seine Leute dort argumentiert. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal in Richtung Familie Lemnitzer. Und John MacArthur hat dann, als er am 26.07. trotz des Lockdowns, als sie dort den Gottesdienst durchgeführt haben, auch nochmal diese medizinische Bilanz präsentiert. Er hat gesagt, Kalifornien hat zurzeit um die 8.300 Menschen, die gestorben sind, mit Corona, wie sie uns sagen, wobei man ja eben auch noch nicht weiß, wie viele von denen, die mit Corona gestorben sind, an Corona gestorben sind. Und John MacArthur sagt, das meint eine Sterblichkeitsrate von 0,02% in Kalifornien. Stellen Sie mal alles auf den Prüfstand, was Sie etwa aus dem Spiegel über die Situation in Kalifornien lesen. Und fragen Sie Lemnitzers oder John MacArthur. So, da sagt er, 99,98% werden daran nicht sterben. Aber hier ist eine andere Statistik, das wissen wir auch, die Hälfte der Leute, die sterben, sind mindestens über 80. Bei uns ist auch die durchschnittliche Sterberate deutlich über 80, derer, die in diesem Zusammenhang sterben. So, und jetzt vergleichen Sie das mal, 8.300. Jährlich sterben in Kalifornien 270.000, 66.000 davon an Herzkrankheiten, 60.000 an Krebs, 16.000 an Schlaganfall, 16.000 an Alzheimer, 10.000 an respiratorischen Krankheiten. Also der Atmungswege und die höchste, die gefährlichste Todesziffer ist die der Abtreibung. Jedes vierte Kind in Kalifornien wird abgetrieben. Wer redet darüber? Und was heißt es dann, wenn wegen einer Sterberate von 0,02% Gottesdienste verboten werden? Und man muss eben bedenken, und darauf hat uns auch Anne Lemnitzer nochmal hingewiesen, es hat ja dort schon eine Öffnung gegeben gehabt im April, Mai, und dann wurde im Juli nun plötzlich eine unbefristete Schließung der Kirchen verfügt. Und John MacArthur sagt in diesem Statement, dass sie also Hinweise darauf haben, dass manche schon davon reden, das bis 2021 weiterzuführen. Das ist die Situation, in der sie gehandelt haben. Und leider kommt das in der Stellungnahme der Brüder Plock und Swart überhaupt nicht zum Ausdruck. Hier gewinnt man den Eindruck, es läge dort eine ähnliche Situation vor wie bei uns momentan in Deutschland. Die Situation dort in Kalifornien ist eine völlig andere. Das muss man auch wissen, um die Faktenlage zu kennen. Und dann hat John MacArthur eben deutlich gemacht, solange die Situation unübersichtlich war, haben wir, das ist hier die Grace Community Church, da oben ist ihr Auditorium, so wie es der Gouverneur am liebsten sehen würde. Hier unten sehen Sie John MacArthur predigen. Der Gouverneur von Kalifornien ist derjenige, der sozusagen die Abtreibungswilligen, die in anderen Staaten keine Möglichkeiten haben, immer wieder mit großen Worten nach Kalifornien eingeladen hat und gewissermaßen Kalifornien zum Mekka der Abtreibung gemacht hat. Auch das muss man wissen in dieser Auseinandersetzung. So. Und John MacArthur hat dann in dieser Erklärung deutlich gemacht, sie stand unter der Überschrift, Christus ist das Haupt der Kirche, nicht Cäsar. Wer bestimmt über den Weg der Gemeinde? Und ich empfehle Ihnen sehr, Sie können das auch über meine Homepage sich beschaffen, diese Erklärung zu lesen und zu sehen, wie grundsätzlich John MacArthur dort argumentiert. Und im Übrigen hat es vor ein oder zwei Tagen eine neue Gerichtsentscheidung gegeben, die den Grace Community Leuten zunächst mal Recht gibt. Also es ihnen wird in dieser jüngsten Auseinandersetzung Recht gegeben. Man hat ihnen ja schon angedroht, Wasser abzustellen, Strom zu sperren. Man hat dieses Szenario gesagt, ja, man könnte ihn auch in Arrest schicken. Ja, also dort wird schon seitens des Staates mit sehr harten Bandagen momentan gefochten. Und ich darf einfach darum bitten und dazu aufrufen, für die Geschwister dort auch zu beten. Sie geben uns ein Beispiel an Mut und Bereitschaft, sich wirklich in einer bedrängten Situationen weit aus der Deckung zu wagen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und wir tun gut daran, dort genau hinzuschauen, wie dort argumentiert wird. Deswegen war ich auch sehr dankbar, dass wir diese wegweisende Erklärung ins Deutsche übersetzen und hier verbreiten konnten. Und wir sollten das auch sehr genau beobachten im Hinblick auf die Frage, wie sich die Situation bei uns weiterentwickelt. Was wir zurzeit erleben, liebe Geschwister, ist ein krasser Widerspruch zwischen den medizinischen Fakten, von denen ich Ihnen einige genannt habe, und der staatlichen Propaganda. Wenn Sie Rundfunk- und Fernsehberichte hören, haben Sie den Eindruck, wir stehen schon wieder kurz vor einer zweiten Welle, obwohl wir noch nicht mal eine erste hatten. Und ich erinnere mich immer noch dran, wie einer unserer Mediziner mir immer sagte, jetzt gehe ich wieder in mein Geisterkrankenhaus, weil sie da ja eine entsprechende Anzahl von Intensivbetten immer offen halten mussten, die kaum belegt wurden. Sie wissen ja, die Krankenhäuser haben teilweise Kurzarbeit machen müssen, weil sie leer blieben. Aber das war nicht folgenlos. Wir haben einen Anstieg, ja, zum Beispiel der Herztoten in Amerika. Das stimmt, das hat die Sterblichkeitsrate, das hat auch einer unserer Ärzte dem RKI geschrieben, hochgetrieben. Aber das war die Folge des Umgangs mit Corona. Verstehen Sie, die ganzen Kollateralschäden sind ja hier noch überhaupt nicht thematisiert worden. Leute, die in den Selbstmord getrieben wurden, verschobene Krebsoperationen. Die Hausärztin meiner Mutter hat gesagt, es ist unverantwortlich, was die machen. Die Patienten wagen sich nicht mehr zu mir zu kommen. Die müssten behandelt werden. Schlaganfallgefährdung, Herzinfarktgefährdung. Der Professor Püschel, das ist der führende Pathologe Hamburgs, hat um die 200 Fälle wirklich pathologisch untersucht, also aufgeschnitten, quasi gegen den Willen des RKI. Und er hat gesagt, er hat keinen einzigen gefunden, der einfach an Corona gestorben wäre. Also es sind immer multimorbide Vorgänge, also wo das möglicherweise den letzten Tropfen im Eimer bewegt für Leute, die schon in anderer Weise krank werden, hat auch gezeigt, dass eine viel höhere Emboliegefährdung etwa besteht aufgrund der geringeren Bewegung und so weiter. Also wir müssen uns da schon wirklich informieren. Und vor diesem Hintergrund, liebe Geschwister, ist es umso ernster zu nehmen, und darauf muss ich jetzt auf der Zielgerade gewissermaßen noch eingehen, wenn in einigen christlichen Kreisen eine starke Verunsicherung über das Verständnis der Obrigkeit und folglich auch über die Verantwortung und die Handlungsmöglichkeiten der Christen bestehen. Und ein Ausdruck und ein weiterer Verstärker dieser Verunsicherung sind sicherlich die jüngsten öffentlichen Statements von Wilfried Plock und Matthias Zwart, in denen sowohl das Vorgehen der Grace Community Church als auch meine Predigt vom 26.04., die Sie auch über meine Homepage finden und über die Homepage unserer Gemeinde, in ihren Grundthesen als nicht schriftgemäß dargestellt werden. Wahrscheinlich haben einige von Ihnen das auch gelesen, was Wilfried Plock auf Facebook dazu veröffentlicht hat. Das ist sein gutes Recht. Wir wollen Dinge, die zu diskutieren sind, öffentlich diskutieren. Wir haben auch einen freundlichen Mailwechsel dazu gehabt. Das hat überhaupt nichts mit persönlicher Unfreundlichkeit zu tun. Es muss möglich sein, diese Dinge öffentlich zu diskutieren. Die Fragen stehen ja im Raum. Und deswegen ist es sehr viel besser, das öffentlich zu tun. Dafür bin ich Wilfried Plock dankbar, als öffentliche Diskussionen zu verhindern. Wir als Christen reden nicht von Diskussionsorgien. Wir feiern sie. Also, wir stellen uns dem, ja? Das war jetzt in Klammern gesprochen. Und deswegen darf ich mich auch ganz offen hier zu Wilfried Plock äußern. Ich habe ihm auch gesagt, ich werde natürlich öffentlich dazu Stellung nehmen und wir sehen mal, wie sich diese Debatte weiterentwickelt. Wilfried Plock hält meine Thesen an einzelnen Stellen für gefährlich, da sie die Christen in einen unnötigen Konflikt hineintreiben werden. Und er wolle nicht, ja, da ist nochmal die Adresse, wo Sie die Dinge auffinden können. Und er wolle nicht, so sagt Wilfried Plock, dass die Gemeinde in den Medien als Corona-Rebellen bezeichnet würden. Gut, das will ich auch nicht unbedingt. Aber da nun die Diskussion läuft und wir die Dinge klären müssen, möchte ich heute diese Gelegenheit nutzen, um auch kurz öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Und sicherlich wird demnächst auch über meine Homepage noch eine schriftliche Fassung folgen. Worin bestehen wichtige Positionsgegensätze zwischen Wilfried Plock und mir? Also es geht hier um Inhalte. Es geht nicht um Persönliches. Ich möchte das kann ich jetzt nicht erschöpfend hier verhandeln, aber ich möchte das einfach auf vier Punkte zunächst mal konzentrieren und bündeln. Wilfried Plock bestreitet, dass es sich bei der Obrigkeit um eine Schöpfungsordnung handelt. Das ist also unser erster Gegensatz. Ist die Obrigkeit eine überpersonale Schöpfungsordnung? Meine Antwort darauf lautet ja. Und ich habe Ihnen die exegetische Begründung dafür genannt. Wilfried Plock bestreitet das. Er schreibt, es geht dabei um den Kaiser und all diejenigen, die er autorisiert habe. Das sei für uns heute eben die Bundes- und die Landesregierung, Bürgermeister, Gerichte, Vollzugsorgane, Polizei, Zoll und so weiter. Und deshalb handelt es sich bei meiner Forderung nach Unterordnung unter Schöpfungsordnung und Grundgesetz, wie Wilfried Plock das nennt, um einen intellektuellen Winkelzug. Möglicherweise sei diese Auslegung von einer politischen Grundeinstellung beeinflusst. Man kann sagen, Wilfried Plock beschränkt sein Verständnis von Obrigkeit im Wesentlichen auf Personen und unmittelbare Organe der Exekutive. Ich denke, unsere Exegese hat das Gegenteil bewiesen. Exousia, Singular. Es geht hier um eine verliehene Autorität, um eine göttliche Stiftung, die, und das sage ich, im Gegensatz zu dem, was Wilfried Plock sagt, größer ist als einzelne Personen oder Amtsträger. Es geht um dieses Prinzip. Das Prinzip der Mandate der Schöpfungsordnung Und wir lehren dies im Einklang ja mit dem überwiegenden Großteil einer bibelgebundenen evangelischen Dogmatik. Im Einklang mit Luther, im Einklang mit Bonhoeffer, im Einklang mit John MacArthur. Die sind sich wahrlich nicht an allen Punkten einig. Luther, Bonhoeffer und MacArthur, an dem Punkt sind sie sich einig. Und ich bin dankbar, auf ihrer Seite zu stehen, weil sie nach meiner Überzeugung den biblischen Befund sachgerecht benannt haben. Wilfried Plock wendet dann ein, ja, damals wären ja nur grausame Kaiser an der Macht gewesen und deshalb könne Petrus mit menschlicher Ordnung kein geordnetes Staatswesen gemeint haben. Aber was wollen die Apostel hier sagen? Was will Petrus hier sagen? Sie machen eine grundsätzliche, konzeptionelle, theologische Aussage. Sie beziehen sich nicht nur auf eine einzelne Situation. Und sie zeigen diese grundsätzliche Konzeptionalität auch an den gewichtigen Begriffen, die sie verwenden. Exousia, diatage, ktisis. Das sind nicht nur einzelne Personen. Diese grundsätzliche theologische Aussage, die sie machen, schließt die real existierenden Verhältnisse etwa im Römischen Reich natürlich mit ein. Also diese Ordnung gilt. Sie gilt sogar bei schlechten Machthabern, solange nicht Apostelgeschichte 5 gegeben ist. Besser ein schlechtes Regime als gar kein Regime, solange nicht wir aufgefordert werden, gegen den Willen Gottes zu verstoßen. Auch ein schlechtes Regime sorgt für ein Minimum an Stabilität. Also die Schöpfungsordnung gilt sogar, wenn sie ausgefüllt wird von höchst fragwürdigen Systemen. Aber Petrus erhebt nicht die aktuellen Verhältnisse zum exegetischen Ausschlusskriterium. Wo kämen wir dahin, wenn wir die angenommenen damaligen Verhältnisse zum Schlüssel, zum hermeneutischen Schlüssel dafür machen wollten, was die Texte sagen dürfen und was nicht? Petrus und Paulus, das machen sie in ihrem Kontext deutlich, Petrus beschränkt die Frage der menschlichen Ordnung ja auch nicht nur auf das Staatswesen, sondern er weitet das ja dann aus. Staat, Arbeit, Familie. Also auch dieser Kontext zeigt sehr deutlich die grundsätzliche Dimension dieser Aussagen. Das ist der erste Gegensatz. Ist die Obrigkeit eine überpersonale Schöpfungsordnung? Wilfried Plock sagt nein und wir sagen ja. Und nun ein zweiter Gegensatz. Besteht eine massive Bedrohung für Leib und Leben? Wie ist mit einer medizinischen Situation, die eine so starke theologische Bedeutung bekommt in unserer Situation, umzugehen? Wie ist das zu bewerten? Wilfried Plock legt sich an dieser Stelle nicht fest, aber es wird an keiner Stelle in seinen Äußerungen, sowohl in der Auseinandersetzung mit John MacArthur als auch mit mir, eine grundsätzliche Kritik am Vorgehen der Regierung deutlich oder eine prinzipielle Infragestellung dessen, was wir als Mehrheitsmeinung präsentiert bekommen. Ich zitiere auf Seite 6 von seinem Statement zur Grace Community Church. Die Grace Community Church liegt nun einmal in den USA, dem derzeit am heftigsten von der Corona-Pandemie betroffenen Land der Welt. Und Florida, Texas und Kalifornien haben die höchsten Infektionsraten. Hier wird also der Eindruck erweckt, dass die Situation in den USA wirklich gefährlich sei. Was sie definitiv nicht ist, wie ich nochmal mit den Zahlen von John MacArthur vom 25. gezeigt habe. Und es ist auch nicht wahr, dass Florida, Texas und Kalifornien die höchsten Infektionsraten haben. Am 26.07. gab es 27 Staaten in den USA, die eine höhere Rate hatten als Kalifornien. Noch ein weiteres Zitat aus diesem Text möchte ich bringen. Wir wissen, dass die Todeszahlen der ersten 3 bis 4 Monate verglichen mit anderen Pandemien beträchtlich waren. Aber auch, dass sie deutlich hinter manchen Prognosen zurückgeblieben sind. Der zweite Halbsatz ist richtig, der erste Halbsatz ist falsch. Sie waren nicht beträchtlich. Die Todesraten waren zu keinem einzigen Zeitpunkt beträchtlich. Und weiter schreibt Plock, wir wissen, dass die großen Pandemien oft erst in der zweiten und dritten Welle ihre ganze verheerende Wucht entfalten. Also hier wird eingestimmt, das wird nicht gesagt, die zweite oder dritte Welle kommt, hier wird eingestimmt in die Warnung, die wir aus den anderen Medien kennen, Vorsicht vor der zweiten oder dritten Welle. Sie sehen hier an dieser Stelle einen zweiten, sehr deutlichen Gegensatz in unserer Bewertung. Nach unserer Überzeugung besteht eine massive Bedrohung für Leib und Leben derzeit nicht. Und es sind viele Gründe da, die angeraten sein lassen, die als Mehrheitsposition präsentierten Interpretationen in Frage zu stellen. Dritter Gegensatz. Ist Gesundheit mehr zu schützen als alles andere? Und liebe Geschwister, dieser Aspekt ist nach meiner Überzeugung in der bisherigen Debatte viel zu wenig beleuchtet worden. Wilfried Plock äußert sich dazu nicht direkt. Es ist nicht deutlich zu erheben. Auf alle Fälle wird aber immer klar, wir sollten vorsichtig sein, solange die Gesundheit zu schützen ist. Also Wilfried Plock sagt nicht, das will ich ihm nicht unterstellen, dass um jeden Preis Gesundheit mehr zu schützen ist als alles andere. Aber er problematisiert das auch nicht. Und meines Erachtens ist die Tendenz die, dass die Forderung nach Gesundheitsschutz als einer der Hauptmaximen akzeptiert wird. Wissen Sie, was dadurch geschieht? Wenn ich diesen Denkweg beschreite, bekommt die Pandemie eine Hebelwirkung. Es sprach neulich jemand von einem Pandemiehebel. Dann muss ich nur bestimmte Szenarien entfalten, Zahlen interpretieren und schon habe ich jederzeit die Möglichkeit, das ganze System lahmzulegen. Professor Dreyer, einer der angesehensten Staatsrechtler Deutschlands, sagte, manche haben den virologischen Tunnelblick. Und den virologischen Tunnelblick, dass man nur auf diese Frage schaut. Wir wissen, was in Matthäus 6, Vers 33 steht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die Logik in der Argumentation von Wilfried Plock, nochmal, ich sage nicht, dass er das ausdrücklich behauptet, ist die, wenn auch nur die leiseste Möglichkeit besteht, dass es medizinische Probleme geben könnte, denn anders kann das ja nicht gemeint sein, denn eine Akutphase ist ja definitiv nicht gegeben. Also die Logik heißt, wenn auch nur die leiseste Möglichkeit bestehen könnte, dass es medizinische Probleme geben könnte, wäre das Grund genug, dass sich die Gemeinde weiterhin nicht versammeln darf. Zunächst mal in Amerika. Und damit akzeptiert diese Position vermutlich unbewusst dieses Dogma, dem vermeintlichen Recht auf Gesundheit müsse alles andere unterstellt werden. Also wenn es die leise Gefahr gibt, die Zahlen könnten doch wieder anschnellen. Wer sind wir denn als Gemeinde, dass wir Gottesdienst öffentlich fordern können, wie das die amerikanischen Brüder tun? Dieses Dogma ist weder biblisch noch juristisch gerechtfertigt. Es ist biblisch nicht gerechtfertigt, weil Gesundheit nicht der höchste und letzte Wert ist. Und das nackte Leben nicht der höchste und letzte Wert ist. Matthäus 6, Vers 33. John MacArthur hat kürzlich in einem Interview gesagt, mit einem säkularen Fernsehsender, es sei nicht die Aufgabe der Kirche, die Menschen vor Grippe zu beschützen, sondern von der Hölle. So, das müssen wir mal wieder sagen können. Können wir es uns leisten, auf öffentliche Verkündigung zu verzichten, um die Covid-Zahlen um jeden Preis niedrig zu halten? Und im Übrigen ist es auch juristisch nicht begründet. Artikel 2, wo das Recht auf Gesundheit bzw. körperliche Unversehrtheit festgehalten wird, lautet in Absatz 2 folgendermaßen: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. In die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das heißt, es darf in dieses Recht unter bestimmten Bedingungen eingegriffen werden, wenn bestimmte Dinge dies erfordern sollten. Können wir jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Also das ist ein bedingtes Recht, das Recht auf Leben und Unversehrtheit. Artikel 4 dagegen, wo es um die Glaubens- und Gewissensfreiheit geht, ist ein unbedingtes Recht. Da heißt es, Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich, ohne jede Ausnahme. Also weder in geistlich-theologischer noch in juristischer Hinsicht ist Gesundheit sozusagen per se in jeder Situation um jeden Preis mehr zu schützen als alles andere. Und diese Diskussion ist jetzt umso leichter zu führen, als die medizinische Situation sich bei nüchterner Betrachtung doch als gut überschaubar darstellt. Und dann ein letzter Unterschied, ja, ich würde auch sagen, gravierender Unterschied in der Argumentation zwischen Wilfried Plock und John MacArthur und Martin Luther und Dietrich Bonhoeffer und mir. Sicherlich wird sie Wilfried auch noch ein paar nennen, die das so sehen wie er. Ist der letzte Punkt. Gehört das praktizierte gottesdienstliche Leben zum unverzichtbaren Wesen von Gemeinden? Gehört das praktizierte gottesdienstliche Leben zum unverzichtbaren Wesen von Gemeinden? Und damit verbunden die Frage, darf die Gemeinde darauf verzichten oder darf sie es nicht? Wilfried Plock macht deutlich in seiner Auseinandersetzung mit den Brüdern in den USA, dass unter bestimmten äußeren Bedingungen die Gemeinde durchaus für lange Zeit darauf verzichten können müsste, sich real zu versammeln, den Herrn miteinander zu loben und die Gemeinschaft zu haben. Denn genau vor dieser Bedrohung stand ja die Grace Community Church. Genau vor dieser Bedrohung standen sie ja. Ich darf noch einmal aus der ursprünglichen Erklärung der Brüder zitieren, wo sie am Ende schreiben, damit sie auch einen Einblick mal in die Stimmungslage und in die Bedrohungslage dort bekommen. Wir leben jetzt seit mehr als 20 Wochen mit unaufgehobenen Einschränkungen. Es ist offensichtlich, dass die ursprünglichen Todesprojektionen falsch waren und dass das Virus sich nirgendwo als nur annähernd so gefährlich erwiesen hat, wie ursprünglich befürchtet. John MacArthur sagte in demselben Interview, we don't buy the narrative of the dangerousness of the virus. Also wir kaufen ihnen diese Deutung nicht mehr ab. Und er hat das ja mit den Zahlen belegt. Dennoch sind etwa 40% des Jahres vergangen, denen es unserer Kirche nicht möglich war, sich auf normale Weise zu versammeln. Und weiter. Wenn größere öffentliche Veranstaltungen, die für 2021 geplant waren, jetzt bereits abgesagt werden in Amerika, signalisiert man, dass sich Regierungsstellen offensichtlich darauf vorbereiten, die Einschränkung bis ins nächste Jahr aufrechtzuerhalten. Das zwingt die Kirchen, die zwischen dem klaren Befehl unseres Herrn und dem der Regierenden, das zwingt die Kirchen, sich zwischen dem klaren Befehl des Herrn und den Regierenden zu entscheiden. Deshalb, weil wir der Autorität unseres Herrn Jesus Christus folgen, entscheiden wir uns freudig dafür, ihm zu gehorchen. Das ist der letzte Satz dieses Statements. Ich möchte Sie wirklich noch einmal sehr ermutigen, dieses auch zu lesen. Und hier liegt wirklich ein gravierender Gegensatz zwischen Wilfried Plocks Position und meiner. Überlegen Sie mal, auch in unserer Situation, wir haben ja jetzt doch einige Freiheiten wieder zurückbekommen, aber noch nicht alle. Aber was, wenn es noch einmal so käme? Und wir müssen uns klar machen, hier ist ja nicht von einem akuten Bombenkrieg die Rede. Wobei Martin Lloyd-Jones sich mit seiner Westminster Church auch versammelt hat während des Zweiten Weltkrieges, mitten in der Bedrohungssituation dort in London. Und man kann nicht sagen, nach unserer Überzeugung, es reicht, wenn der Staat das so für richtig hält. Die haben eben Herrn Drosten und Herrn Wieler und das RKI und die sagen das so und wir sind untertan und dann reicht es, dass die das so sagen. Nach meiner biblischen Überzeugung reicht das nicht. Es reicht schon lange nicht mehr. Und diese Position der biblischen Ekklesiologie besagt, die wir vertreten, dass zum Wesen der Gemeinde Jesu das reale sich versammeln gehören. Die Ekklesia ist eine sich versammelnde Gemeinde. Deswegen ja auch Versammlung. Und ein weiteres wichtiges Argument von John MacArthur und seinen Mitarbeitern besteht daran, dass sie sagen, wir können es nicht zulassen, dass andere Mächte als Christus und andere als die von Christus eingesetzten Gemeindeleitungen über das geistliche Leben und die Art der Verkündigung und Gemeinschaft entscheiden können. Es läuft auf diese Zentralthese hinaus, Christus ist das Haupt der Kirche und nicht Cäsar. Gebt Gott, was Gottes ist und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nach unserer Überzeugung geht es beim Kampf um das Offenhalten des Gottesdienstes nicht um eine sture Rechtsposition. Deswegen haben ja auch wir als Gemeinde den Weg zum Bundesverfassungsgericht angetreten. Wir können deshalb nicht davon ablassen, weil wir von unserem König Jesus Christus den Auftrag haben, als seine Gemeinde uns zu versammeln, ihn zu ehren und vor der Welt zu bezeugen. Auch deshalb mahnt Hebräer 10, Vers 25, die Versammlung nicht zu verlassen. Und das griechische Wort, was dort für Versammlung steht, Episynagoge, bedeutet die Zusammenkunft, das sich versammeln. Das bedeutet nicht, dass einer sich aus der Mitgliederliste austrägt, sondern Hebräer 10, 25, Episynagoge, geht es um das Zusammenkommen zur Versammlung. Das ist ein Wesenskern der Gemeinde Jesu Christi. Und es war Kennzeichen der ersten Gemeinde, wie wir wissen, dass sie beständig sich getroffen haben. Und auch eines der Grundbekenntnisse der lutherischen Kirchen, die Confessio Augustana, sagt in Artikel 7, was ist die wahre Kirche? Die wahre Kirche ist die Congregatio Sanctorum, das heißt die Versammlung der Heiligen, wo das Wort Gottes treu gepredigt und verantwortlich mit Taufe und Abendmahl verfahren wird. Die Congregatio Sanctorum, die sich versammelte Gemeinde, das ist die Kirche. Und wir müssen ganz klar sagen, es kommt primär nicht auf das Motiv des Staates an. Deswegen bringt es auch nicht viel in diese Debatte, darum zu rätseln, ja, die meint es ja nur gut. Das habe ich nicht zu entscheiden, ob die es gut oder böse meinen. Sondern es kommt darauf an, was das Handeln des Staates real für die Gemeinde bedeutet. Darauf kommt es an. Wir können nicht sagen, lieber Herr Jesus, wir dürfen uns leider nicht versammeln, weil die es ja so gut meinen. Und wissen Sie, im Rahmen dieser Argumentation ist es auch kein Grund zu sagen, die anderen dürfen ja auch nicht. Der Kegelclub darf ja auch nicht. Die Esoterik-Therapiegruppe darf ja auch nicht. Die Moslems, die durften noch mit als eine der ersten Gruppierungen. Verstehen Sie, das ist kein Grund zu sagen, solange es nur uns als Gemeinde, als eine von vielen trifft, ist das kein Grund. Wie der Kegelclub mit seinem mit seiner Versammlungssituation umgeht, ist die Verantwortung des Kegelclubs und nicht der christlichen Gemeinde. Und im Übrigen würde ich sagen, der Gottesdienst wird dringender gebraucht als der Kegelclub. Und es kommt auch nicht, auch dieses Argument wird gelegentlich genannt, primär auf die Außenwirkung an, wie die Nichtchristen denn das Verhalten der Kirchen bewerten können. Natürlich wollen wir ein gutes Zeugnis geben. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo wir um des Gewissens willen hinnehmen müssen, dass das, was wir tun, um Christi willen, nicht verstanden wird von der Welt. Und deswegen kann kein Argument in dieser Entscheidung sein, was werden die wohl sagen, wenn wir möglicherweise dadurch ein schlechtes Zeugnis abgeben. Das ist kein theologisches Argument. Die Frage ist, ist es um Christi willen geboten oder ist es nicht geboten? Und wenn es um Christi willen geboten ist, müssen wir es wagen, selbst dann, wenn es von anderen Seiten als problematisch wahrgenommen werden könnte. Und auch das erkennt Wilfried Plock leider nicht, diese Grenzüberschreitung des Staates, der hier wirklich eingreift in zentrale Befugnisse der Kirche Jesu Christi. Und Martin Luther hat in der Erklärung der Zwei-Reiche-Lehre, also gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist, gesagt, dass der Teufel immer ein Interesse daran hat, die beiden Reiche zu vermischen. Dass die Kirche sich in das Reich der Welt unzulässig einmischt, und dass die staatlichen Stellen sich unzulässig einmischen, dass die Fürsten sich unzulässig einmischen in das, was die Kirche zu entscheiden hat. Und genau das ist es, was auch John MacArthur und seine Leute kritisieren. Und Luther sagt zu Recht, das ist das Geschäft des Teufels, die Reiche zu vermischen. Im Übrigen, Stichwort Zeugnis. Meine Erfahrung in der ganzen Debatte der letzten Wochen geht eher dahin, dass Teile der säkularen Öffentlichkeit sich eher darüber gewundert haben, dass die Kirchen nicht eingetreten sind, leidenschaftlich eingetreten sind für ihr Recht auf Versammlung. Die Frage, was das klarere Zeugnis ist, das besser verstanden ist, lieber Bruder Wilfried, die möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Die kann es nicht entscheiden, aber die möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Und ich will Ihnen einfach nur vorlesen, was die FAZ schon am 15.04. schrieb. Und die FAZ tritt ja nun wahrlich nicht als Sprachrohr der Evangelikalen in unserer Situation an die Öffentlichkeit. Sie sagte am 15.04., wenn schon Bischöfe und andere Kirchenführung zur Verteidigung, zu dessen Verteidigung mit jetzt gemeint des Gottesdienstes, nicht die Gerichte anrufen wollen, wenn sich die Gläubigen selbst nicht gegen die Unverhältnismäßigkeit der Einschränkung ihrer höchstpersönlichen Rechte wehren, tja, dann sollte man es wirklich als das ansehen, was die Bundesregierung daraus gemacht hat, aus dem Recht der Versammlungsfreiheit, und machen will. Ein Grundrecht, das schutzlos der Willkür der Machthabenden unterliegt. Zitat Ende. Also Wilfried Plock sagt, wenn die Vertreter der Christen nicht mal selber darum kämpfen, dann können sie sich nicht beschweren, wenn die Bundesregierung das Grundrecht schutzlos macht und der Willkür der jeweiligen Machthabenden ausliefert. Letztes Zitat für heute, das stammt von dem Würzburger Staatsrechtler Horst Dreier, den ich schon mal im Hinblick auf Tunnelblick zitiert habe. Dreier war sogar in meinem Gespräch als Bundesverfassungsrichter, ist wahrscheinlich dann aber wegen seiner zu starken inneren Unabhängigkeit nicht an dieses Amt gekommen. Das ist nur eine Vermutung, das sage ich nur in Klammern, das kann ich nicht belegen. Dreier hat in einem Interview mit einer Würzburger Zeitung gesagt, am 4. Mai, also da war die Diskussion schon weiter vorangeschritten, hat er in der Würzburger Zeitung Folgendes gesagt, und dahinter steht wirklich die ganze Expertise dieses Staatsrechtlers. Jeder Gläubige weiß, dass das Internet kein Ersatz sein kann. Also er war gefragt worden, ja, es gibt doch auch andere Möglichkeiten, mit denen die Glaubensgemeinschaften und Religionen ihre Verkündigung wahrnehmen können. Jeder Gläubige weiß, sagt Dreier, dass das Internet kein Ersatz sein kann. Und natürlich ist das Verbot von Gottesdiensten eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Das Grundgesetz garantiert ja gerade die ungestörte Religionsausübung, Artikel 4 Absatz 2. Und dazu zählen ganz zentral der gemeinsame Gottesdienst, das gemeinsame Gebet, das Hören der Predigt, das Abendmahl. Hier liegt also ein schwerwiegender Grundrechtseingriff, ja eine Suspendierung, also eine Aufhebung des Grundrechts vor. Dieses Verständnis von Religionsfreiheit ist übrigens eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Dahinter sollten wir nicht zurückfallen. Im Übrigen wundert mich noch immer, wie klaglos die Kirchen das hingenommen haben. Was sagt es eigentlich über unser Land aus, wenn gleichzeitig die Kirchen geschlossen werden, die Baumärkte aber geöffnet sind? Zitat Ende. Ich komme zum Schluss. All diese Überlegungen können für uns noch einmal weitreichendere Bedeutungen gewinnen, wenn das geschehen sollte, was wir nicht hoffen, dass es geschehen wird, wofür auch beten, dass es nicht geschehen möge, wofür wir uns auch öffentlich einsetzen, dass es nicht geschehen möge, wofür es auch keine rationale medizinische Begründung geben würde. Aber es gab auch keine rationale medizinische Begründung dafür, dass Bill Gates am Ostersonntag im deutschen Fernsehen, also auf unsere Kosten, aufgetreten ist, ein 9-minütiges Gefälligkeitsinterview bekam und dort ankündigen konnte, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Das ist, man fragt sich natürlich, wer ist das wir? Ja, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Auch dahinter stand keinerlei medizinische Notwendigkeit. Also, Klammer zu, wenn doch noch passieren sollte, dass einige erwägen, einen weiteren Lockdown zu verhängen. Dann, liebe Geschwister, werden diese Fragen noch einmal mit einer ganz anderen Dringlichkeit vor uns stehen. Und dann werden wir das Beispiel der kalifornischen Brüder nicht beiseite schieben können. Und dann werden wir uns nicht einfach hinter unsere Mauern zurückziehen können und sagen, wir haben ja auch das Internet. Wir sollten jetzt schon beten, dass wir den dann auf uns zukommenden Entscheidungen, wenn sie denn kommen würden, gerecht werden. Es geht hier nicht nur um Vorletztes. Es geht hier nicht nur um das, was wichtig ist im innerweltlichen Zusammenhang, sondern bei der Frage des Gottesdienstes geht es nach meiner Überzeugung auch um Letztes, im Sinne des Zitates von John MacArthur. Es geht um die Sammlung der Gemeinde unter dem Wort. Es geht um ihre gemeinsame Anbetung des Herrn. Und es geht auch um ihre öffentliche Zugänglichkeit für ihre Zeitgenossen. Wo sollen sie denn hingehen, wenn nicht zu uns? Wenn die geschürte Angst nach ihnen packt. Und deshalb, liebe Geschwister, sollten wir in dieser Situation nicht weniger kampfbereit sein, als es die Brüder in Zeiten waren, die noch sehr viel schlimmer gewesen sind. Wir wollen das nicht miteinander vergleichen, aber Parallelen, die wir beobachten, formale Parallelen, müssen wir trotzdem benennen. Wir wollen nicht weniger kampfbereit sein, als es unsere Brüder unter noch schwierigeren Bedingungen waren. Damals wollten einige durch Predigtverbote das Verkündigen bestimmter Brüder verhindern. Wilhelm Busch zum Beispiel war davon betroffen. Mit Johannes Busch haben wir begonnen, mit Wilhelm Busch wollen wir heute schließen. Und die Brüder hätten ja auch argumentieren können, dass sie sagen, naja, wir müssen der Obrigkeit untertan sein und wenn der Staat einzelnen Personen das Predigen verbietet, dann müssen wir eben andere damit beauftragen, denen es nicht verboten ist. Auf diese Weise bleiben wir gehorsam. Und ich werde Wilfried Block einmal fragen, und das wird wirklich eine interessante Debatte geben, eine legitime Debatte. Was hätte wohl Wilfried Block, Wilhelm Busch, in dieser Situation geraten? Ich weiß, was John MacArthur ihm geraten hätte. Und ich schließe mit der Beschreibung dieses Geschehens. 1937 in Darmstadt. Sie waren der Mann, sagte mein Gesprächspartner. Sie waren damals in Darmstadt. Und dabei stand eine Erinnerung vor mir an ein Begebnis. Es war die Zeit, als unsere evangelischen Wochen tausend von Menschen zusammenführten. Den Machthabern des Dritten Reiches war das sehr ärgerlich. Sie versuchten, diese Veranstaltungen zu unterbinden. Und zwar möglichst wenig gewaltsam dadurch, dass sie uns Rednern Ausweisungen und Redeverbote zustellten. Also auch so eine Art Veranstaltungsverbot für bestimmte Leute. Wir wussten das. Und so kam alles darauf an, den Beamten der geheimen Staatspolizei geschickt aus dem Wege zu gehen, sodass sie uns diese Schriftstücke nicht zustellen konnten. Es war ein aufregendes Spiel. Eines Abends stand ich vor der vollbesetzten Pauluskirche in Darmstadt. Dort drin sollte ich sprechen. Er wusste, er durfte nicht. Über das Thema Jesus ist der Herr. Aber wie sollte ich hineinkommen? Ich wusste, dass an allen Türen Beamte der Gestapo standen, um mich abzufangen. Da fiel mein Blick, das war Das war ein Teil der Obrigkeit. Da fiel mein Blick auf das Pfarrhaus neben der Kirche. Ob von dort aus nicht die Möglichkeit bestand? Ich fand eine Tür offen im dunklen Flur, erwartete mich ein Mann, der mich am Arm nahm und durch dunkle Gänge, Kellerräume und Heizungskeller schließlich in die Kirche lotste. Weil die Polizei jede Unruhe vermeiden wollte, konnte ich nun ruhig meinen Vortrag halten. Auf demselben Wege verließ ich hinterher die Kirche, während die Polizei das herausströmende Volk musterte, um mich zu fangen. Eine Zeit lang schaute ich von außen dem lächerlichen Spiel zu. Die Sache hatte sich herumgesprochen und es strömte eine riesige Volksmenge zusammen. Es wurde mir ungemütlich. Und ich machte mich auf den Weg zu einem Auto, das in der stillen Seitenstraße auf mich wartete, um mich aus Darmstadt wieder herauszubringen. Er durfte eigentlich gar nicht dort sein. Der Chauffeur saß regungslos. Schlief er? Ich rief ihn an. In demselben Augenblick kam ein Mann hinter dem Auto hervor. Sie sind verhaftet. Er zeigte die Blechmarke der Gestapo. Aus. Durch die unruhige Menge wurde ich in die Kirche zurückgebracht. Dort standen mehrere SS-Leute in Uniform und ein Kommissar. Und er eröffnete mir, Sie sind ab sofort aus Hessen ausgewiesen. Nun galt es zu bekennen, ganz gleichgültig, was daraus wurde. Ich sagte, ich kann das nicht annehmen, ich muss morgen früh hier die Bibelarbeit halten. Dann müssen wir Sie in Schutzhaft nehmen. Vor der Kirchentür war ein großer Mercedes-Wagen vorgefahren. Am Steuer saß ein SS-Mann, ein zweiter setzte sich neben ihn. Im Fong nahmen der Kommissar und ich Platz. Der Fahrer trat auf den Startkopf. Rrrr, der Motor sprang nicht an. Es war sicher ein guter Motor, aber nun sprang er nicht an. Fahren Sie doch los, schrie der Kommissar aufgeregt, denn es standen inzwischen sicher 2000 Menschen um uns her. Rrrr, der Wagen sprang nicht an. Im Psalm 2 steht, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Mir war zumute, als wenn der starke Gott selber den Wagen blockierte. Da stimmte jemand in der Menge an, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Die Menge fiel ein, es war ein gewaltiger Gesang. Verlegen saßen meine Begleiter da, Mensch, fahren Sie! Rrrr. Ich bekam schon Sorge um die Batterie, aber der Motor sprang nicht an. Der Gesang war zu Ende. Die Deutschen kennen ja von jedem Lied immer nur den ersten Vers. Schade. Wie schön hätten all die anderen Strophen dieses Liedes hierher gepasst. Nun herrschte eine große Stille. Nur ab und zu noch das verzweifelte Rrrr. Mir wurde über all dem das Herz schwer. Gewiss, jetzt trotzte diese Menge noch und wollte das Evangelium hören. Aber nach und nach würden die Machthaber doch die Verkündigung immer weiter drosseln. Und dann würde unser Volk ganz ohne Gott und ohne das herrliche Evangelium sein. Es war wohl so, dass ähnliche Gedanken auch die Menschen bewegten. Die Stille wurde bedrückend. Und da... Ja, da geschah das, warum ich diese Geschichte erzähle. Auf einmal stand ein unbekannter junger Mann da, ich habe nie erfahren, wer es war, auf der Kirchentreppe. Mit gewaltiger Stimme und einer erstaunlichen Vollmacht rief er über die Menge hin den Vers von Blumhardt, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todes Nacht in seine Hand gestellt. Nachdem am Kreuz er ausgerungen, hat er zum Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Der junge Mann verschwand in der Menge. Jetzt sprang der Motor unseres Wagens an und wir fuhren los. Mein Herz jubelte. Ja, Jesus siegt. War es nicht seltsam, dass uns allen dies gerade in dieser Stunde so unüberhörbar gesagt wurde, wo es aussah, als siegten die Mächte der Tiefe? Ich war so voller Siegesfreude, dass ich es nicht lassen konnte. Ich wandte mich an den Kommissar und erklärte ihm, wissen Sie, ich möchte nicht mit Ihnen tauschen. Da sackte er erschüttert zusammen und sagte, früher war ich auch einmal in einem Bibelkreis für Schüler. Armer Mann, sagte ich. Armer Mann, sagte ich, der Verhaftete, zu dem, dem Gewalt über mich gegeben war. Und dann fuhren wir zum Gefängnis. Wir sind nicht Knechte Cäsars. Wir sind Staatsbürger Cäsars, aber wir sind nicht Untertanen Cäsars. Unser Leben gehört Christus, unsere Gemeinden gehören Christus. Und möge er uns schenken, das zu tun, was die Treue zu ihm auch in diesen Tagen von uns verlangt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du deine Gemeinde gegründet hast und dass du versprochen hast, dass du der Sieger bist und bleibst bis ans Ende der Zeiten, dass selbst die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden. Herr, wir danken dir, dass du unsere Gemeinden zurzeit durch diese besondere Situation führst. Herr, wir wissen, dass andere Glaubensgeschwister an anderen Stellen dieser Welt sehr viel Schlimmeres zu erdulden haben. Wir wissen, dass auch unsere Glaubensväter in unserem Land schlimmere Zeiten gesehen haben als wir heute. Wir danken dir für all die Freiheiten, die wir haben. Und wir bitten dich, lass sie uns mit vollen Segeln wirklich nutzen. Lass uns diese Zeit nutzen, Herr. Und gib, dass wir die uns anvertraut sind, in rechter Weise ermutigen, ausrichten, dir die Treue zu halten. Herr, wir wissen, dass wir überfordert sind mit unserer kleinen Kraft, mit unserer Menschenfurcht, mit unserem oft so benebelten Urteilsvermögen. Aber wir danken dir, dass du allmächtig bist und dass du verheißen hast, die Deinen durchzubringen. Du hast gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie umbringen, sie werden nie mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen und niemand aus des Vaters Hand. Herr, das ist unsere Gewissheit und unsere Freude. Amen.